Guten Tag, wir sind zurück. 162 Folgen, die beläuft im Brüder, plus zwei Special-Folgen, die tun nichts zur Sache. Ich begrüße euch alle da draußen, die ihr uns zuhört, den Weg hier zu uns gefunden habt, auf Play drücktet. Dankeschön dafür. Hallo Benni.
Hallo Tim.
Auch dich begrüße ich und auch dir möchte ich Danke sagen, dass dein Daumen so gute Sachen kann. Oh Gott, das klingt falsch.
Mein Daumen?
Ja, der Daumen. Der.
Der kann's.
Der kann einiges. Um Himmels Willen. Okay, es sind besondere Umstände. Man muss es sagen, es ist 22.22 Uhr. Am 31.08. Ich würde gerade sagen, du hast morgen Geburtstag, aber stimmt überhaupt nicht.
Stimmt gar nicht.
Meine Schwiegermutter hat morgen Geburtstag.
Herzlichen Glückwunsch.
Nachträglich.
Ja.
Muss man nachträglich gratulieren.
Muss man nachträglich gratulieren in die Zukunft hinein.
So ist es. Wir sind wieder, wie lange nicht mehr, einfach nur zu zweit bei dir im Keller.
Ja, die Normalität kehrt wieder ein, zusammen mit dem September. Auch wenn wir ein bisschen im Schweinsgalopp dabei jetzt sind, weil es schon so spät ist. Ungewöhnlich spät für uns, aber wir können morgen krass wegchillen, den Morgen.
Ja, ich habe heute gleich zwei Mittagsschläfchen gemacht.
Das ist ja wie so ein Baby.
Ja, tatsächlich.
Wann?
Ich habe mich auch gefühlt wie eine Katze ein bisschen. Weil
wie kam das zustande? Sag mal, du hast geschlafen. Wann bist du eingeschlafen?
Also heute ist Samstag, muss man dazu sagen. Plus, ich hatte gestern meinen letzten Arbeitstag und habe jetzt zwei Wochen Urlaub. Das heißt, ich kann mir meinen kompletten Tag-Nacht-Rhythmus einfach aktuell mal ein bisschen kaputt machen. Zumal eh bald ein Jetlag auf mich zukommt.
Ja.
Ich bin auf, also ins Bett, wann warst du denn gestern weg? Um eins?
Ja, um eins.
Um eins, ja, dann war ich wahrscheinlich, habe ich um halb zwei geschlafen und bin dann um neun aufgewacht, bin dann einkaufen, Brötchen holen gegangen, habe dann gefrühstückt und bin dann so gegen zwölf, halb eins wieder ins Bett gegangen. Für eine Stunde, anderthalb, so ungefähr.
Nachdem meine Kinder bei dir waren, um die Katzen zu streicheln.
Die habe ich rausgeschmissen, als mein Frühstück starten sollte. Freundlich, aber bestimmt. und dann habe ich irgendwie abends so zwischen sechs und halb sieben oder halb sieben und sieben, viertel nach sieben, so nochmal ein Powernap hinten dran geschoben.
Wow, das ist ja echt ein seltsam zerstückelter Tag bei dir.
Ja, I like it. Mir geht's gut.
Ja, schön. Und jetzt hast du ja Power für die nächsten anderthalb bis zwei Stunden.
Für den Podcast, genau.
Für den Podcast.
Und was ist mit deiner Power?
Ja, ich freue mich. Für mich ist das so ein Ausklingen des Tages. Denn ich habe erfolgreich wieder mal einen Kindergeburtstag hinter mich gebracht.
Darauf stoßen wir an mit Eierlikör.
Das ist der letzte kleine Minischluck. Der steht einfach schon so lange in meiner Kühlschranktür und nervt mich jeden Tag. Bestimmt seit dreiviertel Jahr. Und jetzt endlich ist dieser...
Und das war schon Restposten, als du ihn gekauft hast.
Das war schon Restposten, als ich ihn gekauft habe. Aber ja, so ist das mit Eier, ja. Auf jeden Fall habe ich das erfolgreich hinter mich gebracht und jetzt belohne ich mich ein bisschen damit, dass ich mich mit dir über Sachen unterhalte, die mindestens einer von uns interessant findet. Hoffentlich beide und hoffentlich da draußen noch ein paar mehr Leute.
Finde ich irgendwie schön, dass du dieses Gespräch hier als Belohnung für dich siehst. Das ist doch was Feines.
Mhm.
Prost. Ich hab schon losgelegt. Dazu passt, also du bist jetzt ein bisschen müde. Aber
nee, ich bin nicht müde. Ich bin noch...
Nee?
War auch total cool. Wir sind hier angekommen. Wir haben heute zum allerersten Mal einen Kindergeburtstag nicht bei uns zu Hause gefeiert. Und das ist ja, also das war so ein bisschen so, als hätten wir mal einen Joker gezogen, ein Jahr.
Mhm.
Mal ein Jahr nicht hier alles vorher dekorieren, aufräumen, uns eine Schatzsuche ausdenken und weiß der Henker was, sondern einfach nur Bums, wir gehen ins Freibad, spielen Minigolf, essen Pommes und planschen ein bisschen.
Klammer auf, nachdem ihr schon vorgefeiert habt und eine Schnitzeljagd organisiert habt mit sehr besonderen Rätseln und darüber kam es in den Geschenken. Also es ist jetzt nicht nur
Der
Standard externalisierte Kindergeburtstag gewesen.
Der eigentliche Geburtstag war normal, im normalen Maße viel. Aber der Kindergeburtstag, da haben wir uns eine etwas ruhigere Kugel diesmal gegönnt. Ich habe ein paar Gumba-Muffins gemacht und das war es im Grunde. Aber als wir wieder ankamen mit dem ganzen Zeug, stellten wir fest, dass meine Frau ihr Handy noch im Freibad gelassen hatte.
Oh nein.
Das kann man ja dann orten.
Ja.
Und dann haben wir da angerufen, war tatsächlich da.
Auf dem Rasen oder einfach? Also da,
ich glaube auf der Bank oder so,
okay,
weiß nicht genau.
Okay.
Und dann könnte man ja denken, so, oh, langer Tag zu Ende, viele Kinder, so jetzt nach Hause kommen, noch ein bisschen aufräumen, ein gemütlicher Abend, vielleicht noch von Fernseher, vielleicht noch einen Podcast aufnehmen. Und jetzt nochmal los müssen.
Ja.
So, und ich habe dann gesagt, ich mach das. Kein Problem, ich setze mich aufs Fahrrad, fahre da hin. Und es ist nicht so nah dran. Das ist jetzt, man fährt schon eine kleine Weile.
Viertelstunde bestimmt.
Aber es war so wunderschön. Es war einfach, es ist eine total tolle Strecke. Man fährt durch einen Wald und zwischen tollen Häusern und über Wiesen und Sonnenuntergang und fantastische Obstbäume. Es ist so richtig Norddeutschland im Spätsommer at its best. Und dann habe ich wirklich gedacht, ich würde doch niemals auf die Idee kommen. Andere Leute machen das, aber ich würde niemals auf die Idee kommen, einfach um 19 Uhr zu sagen, ich setze mich jetzt noch mal eine halbe Stunde aufs Rad und fahre noch mal eine schöne Tour. Obwohl es so gut mir tut.
Ich glaube, viele Leute machen
das. Viele Leute machen das. Ich würde nie auf die Idee kommen.
Ja.
Und ich weiß nicht warum, denn es war wirklich schön. Und dann kam ich da an und habe noch mit dem Typen ein bisschen geschnackt vom Schwimmbad. Ich habe gesagt, ja, oh, hier musst du jetzt noch rumkommen. Meine, nee, es war voll schön. Und dann hat er gesagt, oh, das finde ich gut. Man kann einfach auch wirklich immer überall doch was Positives finden. Darauf soll man sich konzentrieren. Und dann habe ich gesagt, ja Mann, genau so ist es. Schönen Abend dir, geiles Leben.
Also im Grunde das, was du vor ein paar Folgen gefordert hast, dass die Leute mehr positive Dinge in ihr Leben zulassen.
Genau.
Und auch sehen und wahrnehmen. Das hast du heute selbst dir hinter die Ohren geschrieben und dich danach verhalten. Und dem Mann im Schwimmbad auch ein bisschen davon abgegeben. Gut, hast du ihm den Podcast empfohlen?
Nee.
Ja. Du musst auch mal die Möglichkeiten nutzen, wenn man sie hier hinlegt.
Ich nutze sie nicht. Ich nutze das. Aber insofern geht es mir ganz, ganz gut. Geburtstag war cool, wir haben Minigolf gespielt mit einer Horde Kinder. Weiß man ja nicht, kann man das so mit dem Alter so mit 7-Jährigen noch schon machen und so. Und das war bei einigen auch ein bisschen herausfordernd, aber insgesamt hat es gut geklappt. Dann habe ich für 9 Kinder plus 3 Erwachsene Pommes gekauft, jeweils eine Portion, 13 Portionen, 9 plus 3.
12, würde ich sagen.
Und dann haben die Kinder, dann hatten wir so viele Pommes über.
Ja, das war ja zu erwarten. Was hast du denn bezahlt für 12 Portionen? Oder hast du 13 Portionen bezahlt?
Ich habe 13 Portionen bezahlt. Ich habe ja auch 13 bestellt.
Du hast doch gerade gesagt 9 plus 3.
Ja, ich habe aber 13 bestellt.
Warum denn?
Weil ich falsch gerechnet habe. Ich habe 9 plus 3 falsch zusammengerechnet. Und Minigolf musste ich ja auch noch bezahlen.
Mhm.
Das
ging zusammen auf eine Rechnung, oder was?
Ja, 9 mal Minigolf plus 13 mal Pommes, 62 Euro.
Oh, das ist ja super günstig.
Ja, das ist es.
Plus Eintritt, der aber auch super günstig ist.
Ja, ne? Mega günstig, man zahlt da nichts.
3 Euro oder so.
Aber es war Samstag, die ganze Zeit durchgängig Sonne, 23 Grad, wir waren da fast alleine.
Wirklich?
Ja.
Ach, es ist das da schon ganz voll erlebt.
Es auch. Ist manchmal voll, aber selbst wenn es voll ist, ist es nicht zu voll, weil die so eine riesen Rasenfläche haben. Wir reden vom Naturschwimmbad Kiewitzmoor.
Ja.
Super Ort.
Ja.
Und das war so traurig. Also für uns war es cool, weil wir auch so, ne, wir hatten das für uns, aber...
Ich habe kürzlich festgestellt, ich muss gleich noch was zu dem Bad sagen, aber ich habe kürzlich festgestellt, das letzte Mal, dass mein gesamter Körper sich im Wasser befunden hat, das war, als ich Weihnachten bei meiner Schwiegermutter in der Badewanne lag.
Ich vor ein paar Stunden.
Ja.
Wie so ein Walross bin ich da durchs Kiwibad getaucht. Wir haben Wasserticken gespielt.
Ah, anstrengend.
Ja, wirklich anstrengend.
Körperlich anstrengend.
Und ich als einziger Erwachsener war natürlich Zielscheibe aller Kinder.
Ja.
Musste ich ganz schön paddeln und kämpfen. Aber ich hatte einfach so Godzilla-mäßig einen Vorteil, weil ich ja einfach richtig geil durch das recht flache Wasser stampfen konnte.
Der sogenannte Godzilla-Vorteil. So nennt man den. Ja, ganz schön lange her, dass ich irgendwo...
Und, aber du badest... Ach, du kannst...
Autsch. Bitte nächstes Thema. Ich möchte dein Leben ein bisschen bereichern. Vielleicht weißt du schon, aber falls nicht, wirst du dich freuen. In dem besagten Bad ist ja der Einlass so dieses ganz klassische Klischee 80er Jahre Schwimmbad-Ding, wo man durch diese Drehtür durch muss.
Das ist der Ausgang.
Oder beim Ausgang. Mhm. Ja, stimmt, natürlich, beim Ausgang. Das gab es ja früher irgendwie in allen möglichen Bädern. Heutzutage kenne ich das kaum noch.
Ja.
Da gibt es das aber noch. Weißt du, was der Fachbegriff für diese Art des Durchgangs ist?
Ich kenne nur Drehtür.
Der Fachbegriff ist Vereinzelungsanlage. Ist das nicht fantastisch? Ja. Du kannst dir sogar selber eine kaufen im Internet für unfassbar viel Geld.
Ich hätte gerne eine Vereinzelungsanlage.
Was schätzt du, was kostet so eine Vereinzelungsanlage? Oh. Ich war super schockiert.
8.000 Euro.
Oh, sehr gut. Das waren die günstigsten. 8.000 bis 12.000 so für eine Vereinzelung. Perfekt geschätzt. Ich hätte das günstiger erwartet. Das ist ja letztendlich nur eine etwas kompliziertere Tür.
Ich habe ja mal recherchiert, was so ein Eierverkaufsautomat kostet. Seitdem bin ich da ein bisschen realistischer, was das Schätzen angeht.
Ja, Vereinzelungsanlage. Habe ich gelernt, das Wort. Und wollte ich gerne teilen, weil ich mir vorstellen kann, dass du es gut findest. Das ist so eine geile Art von Behördendeutsch.
Mhm. Schönes Wort. Wann hast du das letzte Mal Minigolf gespielt?
Minigolf ist auch sehr lange her. Ich weiß es aber tatsächlich zufällig ganz genau, 2018 im Februar.
Mhm. Anlässlich, das ist wirklich sehr genau.
Anlässlich eines Junggesellenabschiedes.
Ja.
Schwarzlicht.
Findest du okay? Ah, da war ich auch mal. Kieler Straße, ne?
Genau.
Das ist ganz nett.
Das war nett, ja. Hat mir Spaß gemacht. Neulich war ich ja Swing-Golf spielen. Das ist ja, hat ja so Minigolf-Anteile, sag ich mal.
Hast du das, glaube ich, hier angekündigt oder auch nicht? Auf jeden Fall, glaube ich, noch nicht davon berichtet.
Ja, ist nicht so wahnsinnig berichtenswert. Ich habe mir einen fetten Sonnenbrand zugezogen. Das ist
ich wollte immer mal Disc-Golf spielen.
Ja, das aber
ich glaube, es
werfen,
ist gar nicht
ne?
so geil.
Man kann da auch Fußball-Golf spielen. Ja. Das ist aber teilweise, also die Parcours sind direkt nebeneinander, sodass man halt immer auch die anderen Löcher sehen kann. Und das sieht teilweise sehr, 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 sehr schwer aus.
Schwer?
Sehr schwer. Also sehr schwere Aufgaben.
Also das sind Trickshots, ne?
Ja, nicht fast nur, aber sehr viele Trickshots.
Hm, so wie Tormannschießen in Extrem.
Gleich das erste Loch war eine Torwand, wo oben ein Loch mittig war, aber schon so auf Höhe des oberen Loches. Da musste man reintreffen, um dann einfach auf der anderen Seite direkt zum Loch zu kommen. So. Oder du konntest unten drunter durchschießen durch schmale Schlitze, um dann mit mehreren Schüssen. Also da hast du keine Hole-in-One-Chance.
Das ist nicht so, wie ich mir Fußball-Golf vorgestellt habe. Ich habe mir das tatsächlich eher so wie richtige Golfkurse vorgestellt.
Gibt es, glaube ich, auch.
Kannst.
Gibt es, glaube ich, auch.
Und dann musst du halt irgendwie über eine Sandkuhle mal rüber oder so durch eine Kurve oder durch den Wald oder so. Ist auch geil. An Bäumen vorbei und dann bam, bam, bam durch drei Bäume und dann kriegst du irgendwie der Caddy an den Kopf und wird ohnmächtig wie in so einem schlechten, nicht Agenten, Detektivfilm. Oder auch in einem guten Detektivfilm, warum soll da nicht auch der Caddy mal ohnmächtig werden?
Ja, also das sind my two cents zu Minigolf. Ich war immer ganz gut im Minigolf, glaube ich.
Ich habe ja mal meiner Frau verboten, jemals mit mir Minigolf zu spielen, weil da je Zorngefahr bei mir herrschte. Mhm. Habe ich schon mal erzählt.
Altersmilde,
genau, haben wir schon drüber gesprochen.
Wir sind Altersmilde geworden.
Ich habe aber heute selber nicht gespielt, ich war nur Begleiter. Wir haben uns aufgeteilt. Erwachsenen auf die Gruppen. Naja, nee, aber ganz schön. Jetzt ist das durch. Jetzt kommt noch eine Einschulung auf uns zu. Am Dienstag.
Mhm.
Und dann kehrt tatsächlich wieder ein bisschen Normalität nach diesem wilden, wilden Sommer ein. In dem wilden Jahr und alles wild. Wild war's. Jetzt wird's normal. Vielleicht. Ist okay.
Ja, mein wilder Part beginnt jetzt.
Dein wilder Part beginnt jetzt. Jetzt richtig.
Wir sind sehr antizyklisch unterwegs. Du bist auch erst die zweite erwachsene Person, mit der ich mich heute unterhalte. Ja.
Die erste war?
Meine Frau, mit der ich telefoniert habe für 10 Minuten oder so. Also ich muss mich noch ein bisschen also in die Tätigkeit reden, reinarbeiten. Erzähl doch mal was.
Habe ich ja gerade schon, ne? Ich habe vieles zu erzählen.
Ja, bitte.
Warte mal.
Bitte, bitte.
Morgen sind Landtagswahlen.
Ja, morgen in unserer Zeitlinie sind morgen Landtagswahlen in Sachsen und in Thüringen.
Ja, wie schrecklich, dass man hoffen muss, dass Kretschmer erfolgreich ist.
Ja, das stimmt. Das ist
so eine Socke.
Ja. Jetzt guckst du in deine Notizen und findest folgendes Thema.
Ich war beim Uhrenladen.
Hm.
Um eine Batterie für eine Uhr zu wechseln zu lassen. Was einfach
eine Armbanduhr.
Ja, was so sonderbar ist, dass das gemacht werden muss.
Das klingt so, als käme es aus den Zeiten der Hochphase der Vereinzelungsanlagen.
Also irgendwie, ja, dass man irgendwie, ich muss noch zum Uhrenladen gehen und mir die Batterie, und ich mache so einen Schein und hole die wieder ab. Ich glaube, in Wahrheit kann man die auch mit so einem Messer einfach aufhebeln und dann eine Knopfbatterie reintun, oder nicht?
Ich nehme es an. Aber ich habe auch so einen Präzisionswerkzeugkasten.
Oh, zum, oh, hast du? Mhm.
Habe ich mir damals gekauft, als Gordon in die PlayStation gepinkelt hat. Um die komplett auseinandernehmen zu können, um alle Teile von Katzenurin zu befreien.
Ja, ich weiß. Das war wild. Und damit kann man Uhrbatterien wechseln?
Weiß ich nicht, aber es sind halt sehr, also man braucht ja sehr feines Werkzeug und da gibt es halt sehr feines Werkzeug.
Also, vielleicht können wir das mal morgen machen, bevor ich am Montag nämlich noch wieder
noch mit der zweiten Uhr
nochmal hin muss. Ich hab, also
wer die, von euch trägt denn Uhren?
Also die eine Uhr ist die meiner Frau und ja. Die hat sie sich vor 11 Jahren oder so gekauft. Und vor ungefähr 7 Jahren ist die Batterie stehen geblieben. Und ich habe gesagt, ah hier, ich habe da so ein, da habe ich noch richtig doof gedacht. Das war eine Uhr von Fossil. Oder Fossil, also wie das Fossil, das man ausbuddelt. Fossil,
würde ich sagen.
Und ich gesagt, ah, da wo ich arbeite, da ist so ein Laden von denen. Da gehe ich einfach hin und sage, hier, mach mal. Man kann natürlich zu jedem Laden gehen, also du musst nicht zu dem.
Achso, da ist extra ein Fossil-Laden.
Ja, mhm. So ein, ist jetzt nicht mehr, aber damals war der da. Und dann lag die bei mir auf dem Schreibtisch. Und dann war irgendwann der Laden weg. Und dann lag sie weiter da. Und dann habe ich einen neuen Job bekommen, habe ich die Uhr mitgenommen. Dann lag sie da auf dem Schreibtisch. Dann lag die 7 Jahre auf meinem Schreibtisch im Büro. 7 Jahre.
Mhm.
Und dann bin ich damit zu einem Laden gegangen und gesagt, können Sie wechseln? Ja klar, kannst du morgen abholen, kostet 10 Euro. Das war die einfachste Sache, die man machen kann und ich habe 7 Jahre dafür gebraucht.
Was hat dir den letztlichen Impuls gegeben, es jetzt dann doch zu tun?
Ich habe innerhalb meiner Arbeit das Büro gewechselt und bin umgezogen und hatte dann das mir die wieder in die Hand gefallen. Das kann nicht wahr sein, das ist ja inzwischen, das ist so beknackt. Und richtig schlechtes Timing. Einen Tag, bevor ich da hingegangen bin, besucht mich meine Frau im Büro. Zum ersten Mal ungefähr überhaupt.
Mhm.
Und sieht diese Uhr. Und sagt, ich hätte die schon irgendwie gerne mal wieder.
Und jetzt denkt sie, dass es deswegen
ja, passiert. Ja, also ich habe dir das gesagt, dass es nicht deswegen passiert ist. Aber es war richtiges scheiß Timing. Ja, weil sonst wäre es immer noch richtig scheiße, dass ich es 7 Jahre nicht gemacht habe. Ja. Aber immerhin dann eine sweete Überraschung.
Ja, auf jeden
Fall. So war es gar keine Überraschung. Aber was ich eigentlich erzählen will, ist, dass ich dann die Uhr zurückbekommen habe. Es war ein heißer Tag. Es war super klimatisiert drin. Ein sehr, auch ein Mann aus der Zeit der Vereinzelungsanlagen kam gut gekleidet in seinem sehr klimatisierten Laden. Ganz hanseatischer, alter Kaufmann. Und reichte mir diese Uhr, wünschte mir einen schönen Tag. Und dann ging ich raus und auf dem Weg nach Hause, von der U-Bahn nach Hause, fiel mir ein, wenn ich jetzt gleich die Uhr gebe, dann muss ich die ja auch noch richtig stellen, damit die gleich so gut geht. Dann habe ich die rausgeholt und habe festgestellt, die haben die mir gestellt.
Oh, gehört zum Service dazu.
Und das hat mich so glücklich gemacht, weil ich irgendwie fand, das war auf eine gute Art altmodisch.
Mhm.
Da waren einfach Menschen, die daran gearbeitet haben.
Ja.
Und nicht irgendwie ein Franchise-Fucker.
Die ja bekannterweise keine Menschen sind.
Die keine Menschen sind, sondern nur so hohle Maschinen, die ja hier ist nicht im Vertrag drin. Sondern einfach Menschen.
Darf ich eine Umformulierung anbieten? Es sind beides Menschen, aber die einen verhalten sich menschlicher. Kann man das so vielleicht?
Danke, dass du mich hier korrigierst. Ich möchte niemandem die Menschen, doch die Menschlichkeit schon, aber das Menschsein möchte ich nicht absprechen. Und natürlich kann man da auch sagen, das ist halt deren Standard, das wird jedem, der da arbeitet und jeder, der arbeitet, eingeimpft, ist immer alles zu machen, weil das einfach Teil von gutem Service ist. Aber irgendwie hatte ich den Eindruck, da hat jemand an mich gedacht, da hat jemand mitgedacht, da hat jemand die Batterie, hat sie dann umgedreht, die Uhr, hatte das so haptisch in der Hand mit seinem Präzisionswerkzeug und so und hat dann die einfach geguckt, wie spät es ist, zack, fertig. Schön.
Ich glaube aber auch der Franchise-Fucker hätte das gemacht.
Hätte auch, aber nicht mit so viel Liebe. Dieser alte Herr.
Kann sein. Alte Herren haben ja meistens mehr Liebe in sich als junge Franchise-Fucker.
Warum hätte der Fucker das gemacht?
Na, weil, stell dir das mal vor, auch wie psychopathisch das wäre, dass du eine Uhr Batterie wechselst, dann siehst du, guckst du sie dir an und guckst ja, ob das geht natürlich, ob das alles funktioniert. Und dann siehst du, ja, es funktioniert und es ist aber halt nachmittags und dann steht da aber irgendwie 8.23 Uhr. Da würde doch niemand auf die Idee kommen und sagen, ach, das macht der Kunde schon selbst.
Doch, ich glaube schon.
Glaube ich nicht.
Vor allen Dingen, weil du ja wissen, also musst ja auch in dem Moment genau gucken, wie spät ist es jetzt eigentlich.
Ja, aber vielleicht sitzt wo du ist denn das Problem?
Das ist doch
überhaupt
also du hast recht.
Keine
es ist kein, aber es wäre seltsam, es nicht zu machen.
Ja.
Und umso schöner, wie glücklich es mich gemacht hat, dass ich es gemacht
mich,
habe. Und ich hatte so eine Verbundenheit zu der Person, die an dieser Uhr getüftelt hat.
Und wenn du jetzt dem Kiwi-Bartmann das im unseren Podcast empfohlen hättest und der das nochmal hören kann, wie du dich über Dinge freust, die nun wirklich eigentlich kein Grund sein sollten, ist nicht richtig formuliert, aber die es eigentlich sind.
Ich glaube, die meisten anderen Menschen würden sich einfach richtig doll ärgern, wenn die nicht gestellt wäre. Und denken, was ist das denn? Und ich freue mich, wenn es gemacht wird. Egal. Wo du gerade nochmal Kiwi-Bert sagst, kurz zurück, dann werde ich gar nicht mehr darüber sprechen. Eines der Kinder, das heute war, neuer Freund von meinem Sohn, kannte ihn noch nicht so gut. Wir waren auf der Minigolfbahn und irgendwie einer macht den Schlagwein und er sagt, oh, scheiße, sagt er. Oder ich, vielleicht habe ich sogar gesagt. Auf jeden Fall sagt dieses Kind, scheiße kann man doch eigentlich nicht sagen. So, das ist doch ein fieses, schlimmes Wort. Und dann war ich so, ich weiß nicht. Wir sagen das manchmal. So, ich finde, man muss wissen, wann man das sagt, aber wir sagen das manchmal. Und dann war irgendwie doof und habe gesagt, was sagt ihr denn, wenn ihr euch was ärgert? So. Und dann überlegst du, sagen, Kacke oder Kacke-Fick.
Kacke-Fick.
Oder Fick-Kacke. Ich weiß nicht, was es war. Und einfach so ganz ohne, einfach ganz neutral. Scheiße ist eigentlich, aber Fick-Kacke ist voll.
Andere Prioritäten.
Und dann mussten alle, und er auch dann, ich weiß nicht, ob er richtig anfangen zu lachen.
Ich bin neulich mit meiner Frau Bahn gefahren und da war, wir haben uns doch über das Jugendwort Talahon unterhalten.
Ja.
Und da war eine Gruppe von Talahons.
Mhm.
Ich habe nochmal recherchiert, nochmal etwas genauer, was das Wort bedeutet. Und es sind halt so junge Männer zwischen oder Jugendliche zwischen so 16 und 20 gemeint, die immer viele, also die so einen besonderen Style haben, so mit offensichtlich gefälschten Marken, Taschen, mit Goldketten, sehr viel Parfum, sehr laut, sehr einnehmend, sehr, wir sind jetzt hier und wir, ne? Man hat, glaube ich, so ein Bild vor Augen. Und das war wirklich genau so eine Gruppe. Und wir sind drei Stationen mit denen gefahren, diese drei Stationen. Also da habe ich mir nochmal gedacht, Bahnfahren mit Kopfhörern ist schon eine ganz andere Erfahrung als ohne. Aber auch durch die Kopfhörer hätte ich wahrscheinlich jedes Wort verstanden, weil die wirklich sehr laut waren. Und dann gab es offensichtlich irgendeinen Disput, dass den einer der jungen Herren mit irgendeiner Frau oder Mädchen hatte. Und dann ging es darum, na, ich kann mit dir reden, ey, du redest sonst immer mit den Leuten, jetzt kann ich mit dir reden. Also die waren irgendwie seltsam angezündet einfach auch. Und dann standen die da so und das war gerade eine kurze Gesprächspause und dann hat einer einfach so random gefragt, ey, was ist eigentlich dein Lieblingsessen bei Mc's?
Und cool.
Kurze Pause und die Antwort war, panierte Fotzen. Und dann war das Gespräch vorbei. Und ich saß dann neben meiner Frau. Ich habe das selber nicht mitbekommen, das hat sie mir hinterher erzählt, aber ich habe die ganze Zeit einen älteren, also älteren vielleicht so, ich sag mal, End-50er Mann beobachtet, der im selben Vierer saß wie wir, der aber direkt eigentlich auch mittendrin war, der die ganze Zeit nur so sehr offensichtlich den Kopf geschüttelt hat und die Augen gerollt hat und das richtig scheiße fand, was er da sich anhören musste.
Das war ganz geil.
Panierte Fotze.
Also, bei den Talahorn habe ich eben gedacht, irgendwie ist es doch auch hart und cool, bei den alten weißen Männern war das ja auch schon so, wenn so Sachen, die ein Ding sind, und man merkt es auch, wenn die einen Namen bekommen.
Ja, so wie früher Hipster.
Ja, dass da sofort was kippt.
Ja.
Weil das ist so mächtig, so eine Bezeichnung, weil du damit sofort Leute mit so einem Label krass bloßstellst irgendwie auch oder in so ein Licht zieht oder eine Schublade stopfst. Und das ist
also der Begriff wird ja auch kritisch gesehen, weil der auch manchmal rassistisch benutzt wird, weil das schon auch ein bisschen zum zum Klischeebild gehört, dass das eher so arabischstämmige Jugendliche sind. Muss aber gar nicht so sein. Also ich sag mal, bei den wirklichen Talons ist das nicht unbedingt so, weil es auch eine Selbstbezeichnung ist. Mhm. Also so selbstermächtigungsmäßig, ne? Das, also ich finde das schon ganz gut. Ich finde das nur so interessant, dass ich das jetzt, also irgendwie kommt mir, also ich kenne diesen Typ jungen Menschen schon länger. Aber dass mir das jetzt in letzter Zeit jetzt nicht nur da schon gehäuft aufgefallen ist, dass es das vermehrt gibt, so scheint es. Und jetzt hat es dieses Wort. Aber was war zuerst da? Das finde ich so interessant. Also jetzt, ich habe das Wort ja erst gelernt, nachdem ich so auch selber so dieses Klischeebild im Kopf schon entwickelt habe.
Ja, aber trotzdem gibt so ein Wort, das nochmal, gibt ihm nochmal mehr Kontur.
Ja, auf jeden Fall.
Es franzt nicht so aus oder es ist dann...
Man weiß, dass man auch nicht alleine ist
mit diesem Klischee. Ich glaube, bei alter weißer Mann ist es so doll.
Ja.
Und das ist so krass, dass genau die Gruppe, die nie in so einer Schublade war, plötzlich richtig doll in so einer Schublade steckt. Ja,
und das richtig blöd findet.
Ja.
Ja.
Parfum hast du eben erwähnt.
Ja.
Da habe ich neulich wieder drüber nachgedacht. Da reagiere ich übertrieben doll negativ drauf. Wenn Leute so viel zu viel, wahrscheinlich billiges, irgendwie krass beißendes, alkoholiges Parfum drauf haben, dann finde ich die richtig scheiße und ich habe so ein bisschen eine körperliche Reaktion, als hätte ich Gift eingeatmet. Ich fühle mich richtig, ich fühle mich ja nie von irgendwas belästigt, nicht von Lärm, nicht von Geruch und so, aber von dem Geruch dann doch. Parfum, wenn ich an Leuten vorbeigehe, die überparfümiert sind, denke ich sofort weg mit euch.
Ich mag das.
Ja?
Ja, ich mag das. Ich finde, das ist immer so, auch wenn das jetzt kein Geruch ist, den ich mir selber aussuchen würde, aber es ist gerade, wenn man so auf der Straße fährt, mit dem Fahrrad oder irgendwie an Leuten vorbeigeht, ist es mal ganz kurz eine andere Note in der Nase.
Ja, aber
sonst riecht ja immer alles gleich.
Das stimmt. Und tut es ja natürlich gar nicht.
Tut es natürlich gar nicht, aber man merkt es nicht. Genau, also nur in so Nuancen, dass einfach da über diesen Sinn im Alltag ja nicht so viel auffällt, wenn man nur so unterwegs ist.
Ja, aber riecht man so viele Sachen.
Und mit Mal ist es dann so, dass da dieser Sinn so angesprochen wird. Und das muss man nicht mögen. Ich mag ja aber auch...
Ich habe das Gefühl, er wird betäubt. Ich habe wirklich das Gefühl, ich kriege keine Luft. Und das füllt meine Lungen mit Gift. Und das ist einfach von übel. So dieses alles Wegblockende. Ansonsten reagiere ich sehr positiv auf Gerüche, wenn ich frisch gemähtes Gras rieche oder so. Oder das Geile, wenn der Regen fällt und so.
Ja, immer nur Natur, Natur, Natur. Ja. Künstliche Gerüche. Benzin, beste.
Benzin finde ich gut. Tankstelle finde ich gut.
Kleber.
Kleber ist auch geil.
Schnüffelt am Kleber, liebe
und
Kinder.
Und am Benzin.
Und am Benzin. Schiebt euch diesen Tankstutzen mal einfach schön ins Nasenloch.
Und auch so ein Grill. Grillgeruch, wenn unsere Nachbarn hier ihren fetten Webergrill anmachen und diese Würste dann...
Ja, nehmen. Aber ich finde, das kippt manchmal. Gerade wenn es zu viel ist. Was zum Beispiel gar nicht geht, ist an einem schönen, warmen Sommertag im Stadtpark joggen gehen.
Ja.
Also zumindest nicht so um diese große Wiese herum, weil du überall...
Aber da hast
überall.
Du auch diese Rauchschwaden.
Da hat man überall Rauchschwaden.
Und aber auch auf ihrem kleinen 9,99 €.
Zu viel prinzipiell leckerer Wurstgeruch ist auch irgendwann zu viel.
Ja, kann ich mir vorstellen. Aber wenn ich hier im Garten bin und dann kommt da von zwei Nachbargrundstücken rüber, kommt das so rüber und dann habe ich sofort so Grillfest bei meiner Oma und meinem Opa in der Nase. Das ist eine schöne Erinnerung.
Die Erinnerung spielt da eine Rolle.
Natürlich. Und U-Bahn und Belästigung. Ich habe neulich eine Sache erlebt, die dir fürchterlich unangenehm gewesen wäre. Weil sie sogar mir unangenehm war. Aber es war irgendwie trotzdem dann am Ende schön. Ich spiele häufig in der U-Bahn Switch und höre meistens den Ton über meine Kopfhörer, meine Bluetooth-Kopfhörer. Und jetzt habe ich aber zur Zeit höre ich gerade ganz viel Musik und höre gerne Musik und ich habe Spiel, wo auch der Ton so Ambience scheiße und ist einfach egal. Und dann habe ich einfach auf Musik umgeschaltet und mache die Switch immer lautlos. Und dann fahre ich, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Stationen und wundere mich immer, warum die Switch so seltsam vibriert.
Oh nein. Oh nein.
Und denke immer, irgendwas ist da, das ist doch komisch, was ist das? Und irgendwann macht die Frau, die mir gegenüber sitzt, Handzeichen. Mhm. Und dann mache ich das ab und sage, was ist. Und dann könnten Sie das bitte ein bisschen leiser machen, auch noch leiser machen. Und ich war so, oh Gott, ist das an? Ist das laut? Oh nein, das wollte ich nicht. Ich höre Musik. Das tut mir total leid. Und dann habe ich es leise gemacht. Und dann habe ich so, die Bahn war komplett voll. Und dann habe ich die Kopfhörer nochmal runtergemacht, weil ich, Für alle tut mir das mega leid.
Okay, doch.
Das sollte so nicht sein.
Die Reaktion kann ich verstehen. Dieses Bedürfnis, mich bei allen Leuten zu entschuldigen und dann im Kopf mich über jeden Einzelnen zu ärgern, der mittlerweile schon ausgestiegen ist.
Ja. Der jetzt das nicht. Hab ich nicht gedacht. Aber daraufhin, als ich gesagt, für alle tut mir das mega leid, haben so viele Leute so sympathisch geschmunzelt und mir zugelächelt und so, dass es fast wieder eine positive Wendung hat. Ja, doch,
das kann ich mir vorstellen. Oh, ich merke das in meinem Körper drin, wie mir das irgendwas zusammenzieht, diese Vorstellung. Weil ich das auch so unangenehm finde, wenn andere Leute irgendwie laut Musik hören.
Ja, auch voll laut Lautstärke, deswegen hat es so vibriert. Scheiße. Wie gesagt, es war zum Glück so ein Spiel mit viel Ambient-Sounds und wenig. Aber ich glaube, an der Stelle war ich gerade in so einer Time-Attack-Passage, wo ich dieselbe Sache so 10-mal hintereinander gemacht habe und immer wieder geladen und Ja, das war mein schönes Erlebnis in der U-Bahn neulich.
Ich habe, als wir in der letzten Folge, wir können gleich nochmal, nee, müssen wir gar nicht, ich wollte gerade sagen, wir können nochmal über die Folge mit deinem Papa sprechen, aber wir haben ja ein Outro gemacht, müssen wir gar nicht jetzt nochmal einordnen. Aber ich weiß noch, dass ich da eine Tiergeschichte angeboten hatte, die nicht verlangt wurde. Ich hatte dann irgendwie so zwei Geschichten zur Auswahl gestellt und die Tiergeschichte wurde nicht gewählt. Ich möchte die jetzt einmal nachreichen, weil sie den Satz Ignorance is Bliss, ich weiß nicht, ist das ein Originalzitat aus Matrix oder ist das ein Unwissenheit ist ein Segen, gab es wahrscheinlich vorher schon, ne? Aber in Matrix, ganz berühmt, wo, ich glaube, Cypher heißt die Figur, wissentlich in der falschen Welt, in der Matrix lebt und quasi als Doppelagent arbeitet und dann irgendwie auf seine Moral angesprochen wird und er isst gerade ein Stück Fleisch und es schmeckt ihm vermeintlich gut, weil die Matrix ihm vorgaukelt, dass es gut schmeckt, in echt schmeckt es aber gar nicht gut. Philosophie, bla bla bla. Descartes lässt grüßen. Und dann schmeckt ihm sein Fleisch so gut und sagt, Ignorance is Bliss. Und ich habe festgestellt, dass es wiederholt Situationen in meinem Leben gibt, wo ich die volle Essenz dieses Satzes tief spüre. Und zwar so im Dunkeln oder Halbdunkeln, wenn man so zu Fuß irgendwo hinläuft, draußen, und man tritt auf etwas drauf.
Man sieht die nackten Schnecken.
Und man denkt sich, oh, das könnte jetzt eine Schnecke gewesen sein. Ja. So wie sich das anfühlt, das könnte eine Schnecke gewesen sein. Aber ich gucke nicht nach. Ja. Weil wenn ich nicht nachgucke, kann es auch irgendwas anderes gewesen sein. Auch, also nicht nur bei Nacktschnecken, auch bei Schnecken mit Häusern.
Ja,
denke ich mir jetzt immer.
Das knuspert auf so eine ganz spezifische Weise.
Ja, aber wenn man
Weise.
Nicht genau guckt, dann könnte es eine Eiche gewesen sein. Jetzt liegen hier überall Eicheln rum. Die sind teilweise auch ein bisschen dahin gerottet. Das also fühlt sich sehr ähnlich an und tief innen drin weiß man es natürlich. Man spürt auch eine Nacktschnecke. Ist ja nun sehr spezifisch im Zermatschungskonsistenzbereich.
Ich bin neulich wieder mal zum ersten Mal seit ungefähr 30 Jahren oder ich würde vielleicht sagen sogar 33 Jahren auf barfuß auf eine Nacktschnecke getreten und sie ist richtig zerplatzt mit diesem gelben, wo ich auch immer weiß, wie funktionieren die eigentlich innen. Ich habe das Gefühl, innen drin ist einfach nur eine homogene gelbe Eitermasse. Wie kann da irgendwas passieren?
Weiß nicht, die Natur hat es geschafft.
Die hat aus Eiter Leben gemacht.
Aber kannst du das verstehen?
So einen Sack stopfen.
So Ignorance is Bliss.
Also es gibt ganz viele Situationen, wo das gilt ja auch, das kannst du ja auch politisch, die ganze Bubble, in der wir, der Candy Store, in dem wir hier leben, in unserem gesamten Leben, dafür gilt das ja auch. Einfach nicht so viel drüber nachdenken, einfach genießen.
Nee, das ist ja was anderes, sich als Grundhaltung zu nehmen, ich denke nicht so viel drüber nach, sondern ich bin in einer konkreten Situation und entscheide mich aktiv darüber, jetzt nachzudenken, in der Situation, wo es eigentlich sehr angezeigt ist.
So, und Bliss ist auch, finde ich, ein schönes, es gibt ja viele viele Worte für Glück und so, da gibt es ja ganz viele kleine, und Bliss ist aus meinem Verständnis des Wortes eine sehr passende Konnotation davon.
Besser als Freude? Nee,
Happiness,
Segen meine ich.
Oder,
ich meine besser als Segen, Unwissenheit, Segen, Ignorance, Bliss.
Ja.
Ja?
Segen finde ich nicht gut dafür, Segen ist zu religiös.
Ja. Aber ist Bliss nicht auch religiös? Gibt da nicht auch der Pastor den Bliss? Wow, die ganze Zeit war hier eine Lüftung super laut. Alter. Jetzt ist sie einfach rausgegangen und jetzt erst merke ich, dass sie da war.
Ja, Das war aber wirklich ein doller Effekt. Jetzt ging mir genauso.
Ja, oh Gott, ich hoffe, man hört das nicht die ganze Zeit auf der Aufnahme. Dann denken die Leute wieder, wir haben draußen gesessen.
Jetzt ist der Laptop erstmal wieder richtig schön eiskalt.
Eisekalt. Ja, Bliss, religiös? Irgendwie ist mir so, aber ich würde jetzt...
Glaube ich nicht, aber boah, what do I know? Do I know things? Let's find out.
You don't know.
Shit.
Mach das nicht jetzt.
Ich wollte nur noch sagen, wir haben ja die... Haben wir das letzte Mal schon gesagt, dass die Taylor Swift-Folge nicht so zum... Also, dass sie ein bisschen zu früh kam?
Ja, haben wir gesagt.
Haben wir gesagt. Aber dann haben wir gar nicht mehr darüber geredet. Ist egal, wir haben... Ich hatte letztes bei dem Outro, das wir gemacht haben, hatte ich das Gefühl, bah, es ist so viel, ich muss jetzt noch stundenlang weitersprechen. Jetzt bin ich wieder ein bisschen gechillter damit, weil die Zeit überholt ja alles.
Man muss nur lange genug warten. Aber es gab eine ganz schöne Geschichte, also München hat ja das Popstar-Jahr überhaupt, ne? München hatte jetzt in kurzer Folge Adele 10-mal, dann auch Taylor Swift 3-mal, glaube ich, und Coldplay auch 2 oder 3-mal. Und bei Coldplay gibt es eine ganz schöne Geschichte. Vielleicht hast du sie mitbekommen, aber ich möchte sie trotzdem einmal ganz kurz darstellen, weil die irgendwie so ein schönes Happy End hat. Da haben zwei Menschen, hat ein Mann zwei Karten gekauft und verloren. Auf dem Weg dahin irgendwo verloren oder wurden ihm geklaut, ist es nicht ganz sicher. Auf jeden Fall waren die Karten nicht mehr da. Und dann hat er sich natürlich sehr geärgert und hat die Polizei gerufen und hat gesagt, hier, ich kann nachweisen, ich habe hier per Handybestätigung hier als Mail, ich habe die gekauft, aber jetzt sind sie weg. Die muss irgendjemand sich genommen haben. Und dann sind die PolizistInnen mit dem Mann und den Ordnungskräften da reingegangen und tatsächlich saßen da zwei Leute, die nicht nachweisen konnten, dass sie die Karten gekauft haben.
Wie unangenehm. Das ist viel schlimmer als das mit der Switch.
Ja, aber die haben ja auch selbst wirklich was dazu getan, in diese Situation zu kommen. Ich war nur nachlässig. Du warst nur einfach nachlässig, genau. Und was ich daran so interessant, also erstmal konnten dann die Leute, die dafür Geld bezahlt haben, auch das Konzert gucken, das ist natürlich irgendwie schön und die, die sich das erschleichen wollten, nicht, das ist auch irgendwie gut. Aber die Folge, oder was glaubst du? Die haben eine Anzeige gekriegt für drei verschiedene Sachen. Was glaubst du, wofür kann man die anzeigen?
Hausfriedensbruch.
Korrekt. Hausfriedensbruch ist eine der Anzeigen.
Erschleichung von Vorteil oder irgendwie so.
Von Leistung.
Von Leistung, genau. Ja,
genau, Erschleichung von Leistung. Und den dritten Bestand, von dem habe ich noch nie gehört, aber finde ich gut. Fundunterschlagung.
Aha.
Offensichtlich ist es strafbar.
Oh, das ist cool.
Wenn man etwas findet.
Weißt du was? Das ist
nicht
ein Tatbestand, der korrespondiert mit so einem Gefühl, das man innerlich hat. Wenn du jetzt was findest und du hast die Möglichkeit, vielleicht den rechtmäßigen Besitzer, die Besitzerin zu ermitteln und du tust es nicht, dann hättest du in deiner Brust irgendwie ein Unrechtsbewusstsein.
Ja.
Und da kommt die Justiz und sagt, yes, und dein Unrechtsbewusstsein untermauern wir jetzt mit einem Straftatbestand.
Fundunterschlagung.
Und wenn du den Fund unterschlägst, dann kommst du in die Vereinzelungsanlage für den Rest deines Lebens. Und noch nicht wieder raus.
Immer im Kreis. Das ist wie die Hölle auf Erden. Ich habe noch ein schönes Wort für dich, das ist aber sehr negativ. Aber ein...
Stopp. Merkst du bitte kurz.
Ja,
Hölle auf Erden, du bleibst immer in diesem Drehkreuz drin.
Mhm.
Da musste ich ganz kurz an Crazy Town, Shifty von Crazy Town denken.
Ja.
Die nicht nur Butterfly gemacht haben, sondern danach kam noch der Hit Revolving Door.
Haben die ist nicht auch Lifestyle of the Rich and the
Famous? Nein, das ist Good Charlotte.
Oh, das sind unterschiedliche Bands.
Ja.
Das war mir, glaube ich, bis jetzt
ähnlich nicht geschminkt, aber ja, es sind unterschiedliche und Bands. Good Charlotte war ein bisschen emo-mäßiger und die anderen waren eher so die. Und Revolving Door, der zweite Hit von Crazy Town, Crazy Town ist auch so ein schlimmer Name, hat den Refrain Ladies come, ladies go through my revolving door. Was ist denn das eigentlich für eine schrecklicher... Oh.
Ist nicht einer tot von denen?
Das heißt, ich hoffe. also, ne? Das ist einfach, ach, die kommen und gehen. Zack, die kommen wieder. Und
da ist der
Ausgang. Zack, einmal kurz über mich rüber und weg wieder. Irgendwie ein bisschen unangenehm, daraus einen Hit zu machen.
2000er.
Aber das ist genau wie Lou Bega und all die anderen.
Oh ja. Lou Bega. Der alte schwere Nöder. Kriegst du alle Frauennamen hin?
Ja.
Gut, ich auch. Müssen wir jetzt nicht proben, ich glaube dir.
Den zweiten Hit. I got a girl. Kriegst du auch alle Orte hin?
Nee. I got a girl.
Nein. I got a girl in Paris. Paris,
I got a girl in Rome.
I even got a girl in the American Dome.
In the American Dome?
Das hat meinen Kopf gemacht, aber das hat er nicht so. I got a girl on the... Das ist nicht so interessant. Es gibt noch Moon on the Mars. Und
ah, ja. Ja, das sag ich ja, schwere Nöte.
I got a girl right here and one right there. And I got a girlfriend everywhere.
Mhm. Was für ein Schwein.
Ja, vielleicht sind die ja alle cool damit. Vielleicht haben die ja auch alle überall.
Ja.
Guys.
Ihre Lubegas.
Ihre Lubegas. Es gibt ja viele von denen.
Kommt Lubega eigentlich von Beluga? Das fällt mir gerade zum ersten Mal auf.
Ja. Vielleicht. Der heißt bestimmt nicht bürgerlich so.
Lubega heißt, glaube ich, nicht, dass das
so ist. Ist der nicht Münchner?
Kann sein. Deutscher auf jeden Fall. Ob der aus München kommt?
Also Deutscher, ja. Er ist Deutscher. Lubega ist Deutscher. Und Deutschland ist nicht schwer.
Aber auch als Deutscher kann man Lubega theoretisch heißen, weil der Sohn von Franziska von Almsick heißt.
Der Sohn von Lubega und Franziska von Almsick?
Nicht von den beiden. Nur von Franziska von Almsick und ich glaube Stefan Kretschmer.
Wie der heißt?
Ja. Don Hugo. Auch das geht. Da muss, kann man auch in Deutschland für geboren sein. Und
das ist ein Doppelname.
Don Hugo, ja, der zwei.
Don Hugo von Almsick.
Also ich weiß nicht, ob der Kretschmer oder von Almsick
mit Don Hugo hat. Kretschmer oder Don Hugo von Almsick. Oh, du hast neulich gesagt, hast drei Namen genannt.
Drei Nachnamen.
Von Menschen, die du kennst. Und ja. Du hättest gerne Tim Petersilie.
Besteck
und?
Tempel.
Tim Tempel. Und ich habe gesagt, ich kenne einfach keine Leute mit coolen Nachnamen. Mhm. Und jetzt habe ich eine Person kennengelernt. Ich weiß, dass es sie gibt.
So ist es bei mir bei den dreien auch.
Und das kommt nicht an deine drei ran, aber es ist zumindest ein Kandidat. Benjamin Stahlmann.
Oh, Stahlmann.
Und ich finde, das harmoniert auch mit meinem Benjamin, mit den drei Silben und Benjamin Stahlmann fand ich ganz gut.
Ja, das kann, ja. Klingt auch ein bisschen nach Nazi.
Ja. Das stimmt. Aber Benjamin ist nicht Nazi, mir Benjamin ist zu weich
nee, für
Nazi.
Und zu ich modern. Ich müsste
dann schon Albert oder so heißen.
Albert Stahlmann. Albert Stahlmann. Der gute der Organisator, der...
Oder Werner oder so.
Ja. Helmut.
Ja, jetzt bist du wieder dran.
Ein gutes Wort, was wirklich benutzt wird, und zwar im medizinischen Kontext. Und zwar zum Beispiel... Bei einem Herzinfarkt, ein Symptom von Herzinfarkt, man kennt das ja, ne? So ausstrahlender Schmerz,
das
so
hab ich mir gemerkt.
Also christliche Atemnot, übrigens vor allem bei Männern, Frauen, bei Frauen strahlt es eher so Richtung Unterkörper aus, deswegen werden sehr häufig Herzinfarkte bei Frauen fehldiagnostiziert oder zu spät erkannt, weil es nicht dieses klassische in den Arm ausstrahlen Ding hat, zumindest nicht so oft.
Die Medizin ist ganz schön männerzentriert.
Ist sie, ne? Ist sie.
Fuck that.
Aber was beiden oder allen Geschlechtern gleich ist, ist das Symptom, Achtung, Vernichtungsschmerz.
Ist das Schmerz, den man erfährt, wenn man vernichtet wird?
Das ist Schmerz, der so stark ist und so ans Leben, ans Leib und Leben geht, dass es sich anfühlt, als würde man gerade vernichtet werden. Vernichtungsschmerz. Wie findest du das Wort?
Toll.
Das Wort ist super, oder?
Auch ein bisschen, als würde es in irgendeinem Nazi-Zusammenhang benutzt werden.
Ja.
Sie sollen den Vernichtungsschmerz spüren.
Ja, wir grooven uns schon mal auf die Wahlergebnisse ein am Sonntag. Uiuiuiui.
Ja, wir wachen vielleicht in zwei Tagen in einer anderen Republik auf.
Das ist halt die Frage, was das jetzt konkret bedeutet. Ne?
Ich rechne jetzt noch nicht mit einer Regierungsbeteiligung.
Jetzt hatte Björn Höcke gerade Durchfall.
Ja.
Jetzt ist er wieder fit.
Er hatte Durchfall, doch jetzt ist er wieder fit.
Ja, na, er hatte ein Virus, das ihn... Das war irgendein Interview, glaube ich, so ein öffentliches Interview mit mehreren politischen GegnerInnen.
Zeigt er Schwäche plötzlich.
Ja, aber das ist ja auch irgendwie alles sehr seltsam gewesen, weil er hatte, glaube ich, am Montag schon eine Absage geschickt, hat gesagt, aufgrund von privaten Umständen. Dann wurde aber gesagt, nee, die Verträge besagen aber, dass man muss.
Ich meine, es gibt ja auch Leute, die sterben einfach in der Blüte ihres Lebens plötzlich, ne? Das kann ja auch einfach mal passieren, dass Leute einen Schlaganfall mit Mitte 50 kriegen. Mhm. Das ist ja nicht so, als ob das unheard of wäre.
Mhm. Ja. Aber ich darf nicht sagen, dass ihm jemand das Ohr abschießen soll.
Nein. Ich sage nur, wenn er gesundheitliche Probleme hat, dann muss man sich auch vielleicht Sorgen machen, dass das nichts Schlimmeres ist.
Wie damals bei Tino Chrupalla, als ihn die Wespe gestochen hat.
Oder als, wie heißt der? Kalbitz.
Andreas
Kalbitz in die Milzke.
In die Milzke rammt. Milzke reißen lassen.
War er der Täter oder das Opfer?
Er war der Täter. Er hat die Milz zerrissen mit seinem Schlag. Mit seinem freundschaftlichen Knuff. Zu doll auf die Milz geknupft. Das kann mal passieren, wenn man sich richtig freut. Wenn man sich wieder sieht.
Ja. Ein unabsichtlich starker Milzknuff.
Weißt du, was ich wirklich... Also Gott, jetzt sind die Umfragen und Ergebnisse, es sind ja unterschiedliche Sachen, ne? Also Wahlergebnisse und Umfragen können sich ja durchaus mal unterscheiden bei, keine Ahnung,
wer. Ungewöhnlich viele unentschlossene WählerInnen,
ja, immer noch. Das allein finde ich schon sehr erstaunlich. Aber es kann ja sein, dass es alles gar nicht so schlimm wird, aber ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass zumindest in Thüringen die AfD doch stärkste Kraft wird, ist da. Oder zumindest, ja. Nee, es ist nicht ganz unwahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich, dass das passiert. Und ich finde, das an sich ist schlimm, aber ich finde, das Allerschlimmste ist, dass das wirklich auch bedeutet, dass dann von den Menschen, die zur Wahl gegangen sind, dann so und so viel, also wahrscheinlich mehr als ein Viertel aller Menschen diese Partei gewählt haben. Mhm. Und zwar wirklich, also das kann mir keiner erzählen, dass das dann unwissentlich passiert, was das bedeutet. Also es ist einfach eine offen ausgelebte Rechtsradikalität.
Irgendjemand hat neulich so schön geschrieben, dass Putin einfach inzwischen vielleicht die Mehrheit hat. Wenn du einfach AfD und BSW zusammen hast, dann hat Putin die Mehrheit. Und
ja.
Kann einfach niemand in Deutschland wollen, dass Putin die Mehrheit hat. Mm-mm. Aber so ist es. Und ich finde es gar nicht wichtig, ob sie die stärkste Kraft sind, ehrlich gesagt. Solange es nicht zur Regierung ist. Es ist ja nur relevant, wenn es um Regierung ist. Denn sie haben einfach in beiden Bundesländern liegen sie bei 20%. Aber zufällig ist in Sachsen so, dass die CDU sehr viel stärker ist und sich die Stimmen in Thüringen stärker verteilen auf die restlichen Parteien. Deswegen finde ich Thüringen nicht schlimmer als Sachsen. Das ist in beiden gleich schlimm.
Ja.
Weil es in beiden ungefähr rund bei 30% sind.
Ja, und ja, ich werde fluchtartig einfach am Mittwoch das Land verlassen. So, habe ich es entschieden.
Mhm, okay, wohin? Achso, ich weiß das.
Nach Übersee.
Ja, genau. Hast du jetzt entschieden? Mhm.
Habe ich jetzt gerade entschieden. Gott sei Dank habe ich mir gerade meinen Reisepass verlängert.
Ein Glück.
Ja, es geht nach Amerika. Maybe we do the second part only in English because I have to practice.
Ja, go on.
Okay, dear listeners, we are going to have a little pause and after that we will talk in English because...
Exclusively, yeah.
Exclusively in English and maybe for our international listeners...
That's a chance to get into us.
After 48 minutes of German podcast...
Yeah, after 160 episodes of not understanding a single thing... But still enjoying it. Maybe we have like soothing voices.
Yes.
And suddenly they understand it. It's like, wow!
Wie Bart Simpson.
The content is great too!
Like Bart Simpson in French.
Yeah, that's all the guys and girls from Podimo. They are all from overseas and they are just listening to us to calm themselves down.
Maybe it's our picture, our sexy picture.
Yes.
We are very naked on that.
We are very naked. Full nudity.
Okay.
Wir wollen eine Pause machen. Wir sind jetzt ja noch nicht exklusiv in Englisch.
Du hast recht. Wir sehen uns gleich nach der Pause hörenderweise mit unseren Ohren.
Und Uhren.
Pause.
Hello, we are back, the Illuminated Brothers with their Bilibu podcast. Hello, international listeners. We are very handsome boys, as you can see on our cover, which is very sexual. Sexual healing. Full nudity. Naja, da sind wir wieder. Hallo.
Ich habe überlegt, ob ich dich jetzt zurückholen muss ins Deutsche oder ob du es schon selber machst.
Ja, kann sein, dass ich ab und zu nochmal change, weil ich in meinem Kopf schon mich so einstelle auf meine Travels.
Stresst dich das?
Was jetzt, Englisch reden zu
Ja.
müssen? Ein kleines bisschen, aber gleichzeitig freue ich mich auch irgendwie drauf.
Mir macht das so viel Spaß. Und das ist ja meine Erfahrung auch, dass da eine sehr große, im Gegensatz zu Frankreich, eine sehr große Offenheit, Dankbarkeit und Easygoingness insgesamt herrscht. Also sie machen es einem dort sehr leicht,
Sich verständlich zu
sich
machen.
zu verständlich zu
Ich
machen.
habe auf derselben Bahnfahrt mit den Talahons habe ich auch zwei junge Frauen belauscht, weil ich ja keine Kopfhörer drin hatte, die Englisch miteinander gesprochen haben. Beide, würde ich sagen, keine Muttersprachlerin, aber beide ein extrem gutes Englisch miteinander gesprochen haben. Und ich habe mir hab gedacht, ich habe mich so geärgert, weil ich mir dachte, ich verstehe jedes Wort, ich verstehe den kompletten Kontext, alles. Aber wenn ich mich jetzt an diesem Gespräch beteiligen müsste, würde ich nicht so gut sprechen können, wie ich es verstehe. Und ich finde das so unfair. Ich meine, es ist klar, weil ich es ja nicht übe. Und hören übe ich halt sehr viel durch Serien und Filme und so. Aber sprechen geht halt nicht. Und ich muss halt, wenn ich Englisch spreche, muss ich immer mir das im Deutsch denken und dann sagen. Während, also dann quasi übersetzen und dann versuche ich es auf Englisch und dann merke ich manchmal, dass mir dann die Begrifflichkeiten nicht einfallen, dann habe ich irgendwelche ungelenken Alternativformulierungen, die dann aber irgendwie nichts mit dem normalen Sprachgebrauch zu tun haben. So klingt das, also ich bin einfach nicht so, nicht andersweise so schlagfertig. Und im Deutschen kann ich auch sinnvolle Sätze sagen, ohne darüber nachzudenken. Das merke ich im Unterricht manchmal, dass ich manchmal quasi Vorträge halte über irgendein Thema, mit dem ich mich gut auskenne und dann manchmal so abschweife gedanklich. Und das merke ich dann aber erst so nach 10 Sekunden
Achso, du redest
und
weiter.
ich rede weiter und dann muss ich so kurz überlegen, ah, war das eigentlich sinnvoll, was ich gerade gesagt habe? Und ich muss feststellen, in den allermeisten Fällen, ja,
Ja.
ist es. Es funktioniert. Und auf Englisch würde es halt gar nicht funktionieren und das finde ich sehr frustrierend.
Interessant, ja. Also, ich kenne das auch, dass Sprachübung einen da sehr viel fitter macht. Andererseits denke ich mir, so gut, wie du Englisch verstehst und so groß wie dein Wortschatz ist.
Ja.
Und auch, du kennst ja nicht nur Worte, sondern du kennst ja auch Konstruktionen und in welchen Situationen man wie. Und ist das eigentlich erstaunlich, dass das nicht sofort übertragbar ist. Ne?
Ja.
Ich habe neulich hab eine ganz tolle, ähnlich, viel toller noch als wirklich, das ist jetzt wirklich nicht aus der Kategorie mit dem Uhrenstellen aus der ersten Hälfte dieser Episode.
Noch besser.
Sondern mir ist was wirklich so Warmherziges passiert, dass der hätte ein Hugh Grant-Film sein können. Ich bin im Urlaub mit der Bahn vorzeitig zurückgefahren, weil ich schon wieder arbeiten musste, meiner Familie aber noch bleiben musste.
Musste.
Durfte. So, also bin ich von einem kleinen Örtchen am Gardasee, bin ich einfach von unserem Bus da zur Bahn gelatscht. Und mit dem Zug nach Verona gefahren. Ich konnte aber kein Ticket bis nach Hamburg durchbuchen. Weder online noch dort vor Ort. Deswegen haben die mir gesagt, bucht erstmal nach Verona. Und Verona ist eine große Stadt, da kriegst du das schon. Und dann bin ich in Verona ausgestiegen und runtergelatscht und zum Schalter gegangen. Es gab extra einen Schalter der Bahn und des ÖBB, der österreichischen Bahn. Und bin da rein. Und habe gesagt, ich brauche ein Ticket bis Hamburg. Über München. Und die gesagt, es gibt keins mehr. Es war wie bei Kevin allein zu Hause, wo die Mutter am Schalter steht. Ich muss zu meinem Sohn. Ich muss weg von meinem Sohn.
Ist ja auch John Candy
Und
begegnet.
John Candy ist mir leider nicht begegnet.
Schade.
Und ich stand dann, sie hat überlegt und überlegt und ich meinte, okay, gibt es einen anderen Zug, gibt es eine Möglichkeit? Kann ich von München aus, habe ich irgendeine Alternative oder so? Und sie hat gesagt so, also ich kann jetzt dich hier von hier nach München in der ersten Klasse einbuchen. Und manchmal, Kacke, ist teuer, aber was soll ich jetzt machen? Das macht jetzt auch keinen Sinn, dass ich so eine Nacht in Verona bleibe. Es war irgendwie, ist viel ausgefallen, es waren Scheißtage, nächster Tag war auch alles voll. Und man muss nämlich, deswegen konnte ich auch nicht online buchen, einen Sitzplatz reservieren. Es gibt diese Reservierungspflicht in manchen Zügen, damit die nicht überbucht sind. Und das konnte ich nicht, weil die halt voll war. Und ich habe halt gedacht, ich setze mich, gib mir einfach ein normales Ticket. Ich meinte, ja, das kann ich machen. Es kann sein, dass die dich dann rausschmeißen aus dem ICE von München nach Hamburg, weil die sagen, du brauchst einen Sitzplatz. Weil sie hatte irgendwie die Möglichkeit, mir das zu buchen. Und ich habe gesagt, ist egal, buch mir das. Ich komme da schon irgendwie durchgemanagt. Ich kann mich da schon raustalken mit den Leuten von der Bahn. Ich versuche es auf jeden Fall. Das hat sie gemacht und Verbindung und so weiter. Und dann habe ich die Tickets an mich genommen. Hatte ich noch irgendwie 20 Minuten oder eine halbe Stunde, bis mein Zug losfuhr. Habe mir noch ein bisschen da vom Bahnhof rumgetrieben und habe versucht, mir Corona anzugucken. Ging nicht. Dann stand ich auf dem Gleis und er war komplett voll, weil der Zug ja auch komplett ausgebucht war. Mega das Getümmel. Und dann stand ich da einfach so vor mich hin und dann sah ich von weit hinten die Menge auseinanderbersten. Da kam diese Frau auf den Bahnsteig und hat mich gesucht und kam zu mir, weil ich da relativ lange war und mit ihr überlegt habe, und hat gesagt, sie hat noch mal nachgeschaut und sie hat noch einen anderen Zug irgendwie gefunden und sie hat eine Möglichkeit mit einem Sitzplatz für mich gefunden und es ist sogar 90 Cent günstiger und dann hat sie mir 90 Cent in bar in die Hand gedrückt und dieses Ticket und mir eine gute Reise gewünscht. Und dieses Engagement von dieser Frau war so herzerwärmend und die Art und Weise, wie sie das gemacht hat, sie hat das auch so professionell gemacht, da habe ich mich, das war ein so wunderschönes Geschenk und ich habe mich auf die herzlichste und freundlichste Art und Weise bei ihr bedankt, die mir irgendwie möglich war.
Zungkuss.
Ja.
Was Besseres ist mir nicht eingefallen.
Ich konnte das wirklich nicht, es war überhaupt nicht, also da. Und die hatte da viel zu tun, die waren am Schalter, da waren viele Leute, die gestresst und genervt waren. Und das hat die gemacht, einfach aus einer Güte heraus, in ihrem Job.
Ich habe eine andere Lesart. Oder soll ich sie für mich behalten?
Ist egal, sag sie, ich glaube sie eh nicht.
Ich glaube, sie hat sich ganz doll geschämt, weil sie feststellen musste, dass sie beschissen in ihrem Job ist. Weil wenn es diese Verbindung gibt, dann gab es sie sicherlich auch, als du da standest. Und es wäre ihr Job gewesen, die da schon zu finden. Und dann hat sie vielleicht hat eine Kollegin oder so das mitbekommen und hat dann gesagt, oh, sag mal, also du hast vergessen, hier musst du noch das Häkchen setzen. Also dann kriegst du auch noch Alternativen.
Sie hat so viele verschiedene Sachen geprüft
vorher. Ja, aber nicht das Richtige offensichtlich. Also ich würde sagen.
Aber dass sie überhaupt, nachdem ich weg war, nochmal darüber nachgedacht hat.
Ja, um ihr eigenes Gesicht zu bewahren, damit die abends in den Spiegel gucken kann und nicht gefeuert wird. Die wird wahrscheinlich sehr genau überprüft von Chefseite.
Chefinnenseite. Nein, es war einfach nur toll. Die hat vorher schon übertrieben viel für mich rumgesucht.
Aber warum hat sie das denn nicht gleich gefunden, wenn es das gegeben hat?
Das ist echt,
ich wäre stinksauer gewesen.
Mit diesen Verbindungen. 99 Cent.
Das ist ihr Job. Und das wär Betrug gewesen, dir nicht die 90 Cent zurückzugeben. Ich meine, wenn Leute wegen unterschlagener Pfandbons gefeuert werden können.
That's so kind of you. Thank you so much. I can't believe you actually came up here.
Und wie hat sie reagiert?
Sehr professionell, freundlich.
Ja. Schade, dass du nicht gefragt hast, warum sie die nicht gleich gefunden hat.
Ich war überwältigt.
Von Why so not viel, gleich so?
Von so viel. So, und dann saß ich in der ersten Klasse. War dann auch ganz schön geil. Kannst du dein Handy links einfach neben dich legen, wird aufgeladen. Da war sackteuer, aber irgendwie habe ich es dann auch genossen. War in so einem Abteil für mich alleine. Und dann kam aber ein Paar aus Tokio ins Abteil. Und wir hatten eine Bahnfahrt von Verona nach München von, ich weiß nicht, wie viel, waren viele Stunden. Und ich glaube, sie sind irgendwie in Innsbruck zugestiegen. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall hatten wir eine lange gemeinsame Fahrt und sie kam rein und war völlig geflasht, weil es dann in der ersten Klasse gab es irgendwie so ein Display, womit man die Farbe des Lichtes ändern konnte. Konntest du dir grünes Licht machen oder sonst was und konntest du ganz viele Sachen einstellen. Und sie hat das dann gefilmt und hat da so rum und war aber irgendwie, war das denen so unangenehm. Die war so offensichtlich excited von dem ganzen Kram. Aber ich saß da halt auch und sie wollte jetzt auch nicht da so, oh, guck mal, was ich hier alles machen kann. Aber das war eigentlich das, was sie wollte. Und ich war dann so, go ahead, knock yourself out. I didn't even notice, it's awesome. Let's try different colors. Can you mix them? So, und dann hatten wir natürlich gleich eine Beziehung. Und dann habe ich mich 3 Stunden durchgängig mit denen auf Englisch, deswegen komme ich drauf, unterhalten. Und das war wunderbar wegen Englisch. Aber vor allen Dingen war es so interessant, weil ich mich so selten mit Menschen aus Japan unterhalte. Und da ist so viel, was ich weiß und was einen irgendwie auch eint und so, aber was auch ganz anders ist. Und die haben zum Beispiel ganz viel darüber gesagt, dass was sie in Europa am meisten beeindruckt, ist, wie viel Platz alles hat. Die Menschen, die Wohnung, die Gebäude, alles ist so weit und das ist für die der unfassbarste Luxus. Und dann konnte ich auch mal so richtig die Leute fragen, wie ist denn das so? Wie ist denn euer Alltag? Und wie ist denn das mit der Arbeit und den Überstunden und so? Und sie haben ganz viel erzählt, was die Regierung gerade macht und was sich verändert und wie das Verhältnis alte Leute zu jungen Leuten ist. Ich habe so viel in dieser Bahnfahrt über das Leben in Tokio gelernt, wie ich mir sonst wahrscheinlich nicht hätte anlesen können, wo das noch nicht gemacht hätte. Und das war richtig toll. Ich habe zum Beispiel nach dem Verhältnis zu China gefragt. Ich sag, wie ist denn das eigentlich, das Verhältnis von Japan? Weil die, dann haben sie gesagt, ja, weil ich meine, das ist für uns, ich spreche jetzt einfach mal für alle Menschen in Europa, eine krasse Blackbox, weil das so ein wichtiges Land für uns ist, aber so wenig Leute in Europa die Sprache sprechen, wirklich mal da waren und wirklich das Land verstehen. Und die haben gesagt, sie glauben, dass das so ein bisschen ist wie für uns Russland. Viel engere Beziehung, viel mehr Kontakt, aber man redet halt hauptsächlich schon doch mit den Leuten, die es dann auch mal rausgeschafft haben aus China. Und das war irgendwie schön, dass sie dann so gesagt hat, they are people basically. Und natürlich wohnen die in einem autokratischen Unrechtsstaat, natürlich haben die weniger Zugang zu Informationen, aber du kriegst halt mit, das sind Menschen, die da wohnen, mit allem, was dazugehört. Und dann haben wir kurz über Taiwan gesprochen und so von dem nach dem Motto, so, ja, jetzt, was ist denn da am Kochen und bald fällt China Taiwan und dann ist da, weil ihre Familie kommt aus Taiwan und sie meinen, wenn sie jetzt in Europa reist, dann wird sie immer so angesprochen, so, oh, how is your family, is everything okay, how do you feel, are you afraid? Und sie war so, das ist dieselbe Situation wie seit 50 Jahren, das ist halt scheiße und das ist jetzt irgendwie auch nicht, und sie meinte, vielleicht kriege ich auch nichts mit, vielleicht wisst ihr hier mehr als wir, aber irgendwie würde ich das, und dieser andere Blick, diese Einordnung, das Leben, wie sie Urlaub machen, was sie sich angucken, wir haben ganz viel über Dialekte in Deutschland und wie sie Franzosen und Italiener unterschiedlich bewerten, so geil.
Also ich habe gerade gedacht, als du das so alles eingeleitet hast und dann lange, viele Stunden zusammen Zugfahrten mit fremden Menschen, jetzt mal unabhängig davon, wo sie herkommen, da würde ich jetzt erstmal denken, boah, was ein Horror. Und vor allem aber halt deshalb, weil, wenn ich mir solche Situationen vorstelle, ich mir solche Situationen immer mit dann ewig langgezogenem Smalltalk vorstelle. Aber das war ja nun genau das Gegenteil von Smalltalk. Es war ein richtiger Deep Talk mit fremden Menschen, die da einen großen Schatz für dich bereitgehalten haben. Und du sicherlich für die auch, wenn die da genauso intuit waren
wie du. Die wollen richtig viel über Brettspiele von mir wissen. Also ich meine, in Deutschland ist das so eine krasse Brettspielnation. In Japan ist das nicht so ein Ding. Weil wir finden es mega geil, weil er halt auch mal in San Francisco und sie hat eine Schwester in London und so. Und dann habe ich einen Tempel des Schreckens empfohlen. Und wir haben über ganz viele Spiele geredet. Und die haben ganz viel Fragen gestellt darüber. Wie unterscheidet sich Norddeutschland von Bayern? Weil sie haben halt das bayerische Bild, wie alle Leute aus dem Ausland.
Ja, also das ist schon ein ganz toller Unterschied und so stelle ich mir das auch echt cool vor, auch wenn ich Respekt davor gehabt hätte, mich dann so lange auf Englisch zu unterhalten. Das sind jetzt keinerlei Gespräche, wie ich sie jetzt erwarte auf meiner 5,5-tägigen New York-Reise.
Nein, das darf man nicht. Das war auch zu, mache ich auch nicht immer. Und es gab auch so einen Moment, am Anfang redet man dann und dann gibt es ja den Moment, wo man dann
wieder schweigt.
Und die waren halt aber zu zweit und die haben dann halt auch sich auf Englisch unterhalten, weil die das vielleicht auch dann unhöflich fanden oder keine Ahnung.
Ach, miteinander haben sie dann Englisch, das ist ja interessant, ja, okay.
Und dann, wie jetzt auch lange in San Francisco, also die haben auch viel Bezug zu. Und da konnte ich so viele Fragen loswerden. Ich habe gesagt, hier, meine Frau liest so gerne Murakami. Und ich habe aber mal gehört, dass weil der so krass westlich ist, weil der auch so viel im Westen gelebt hat und so, dass der in Japan gar nicht so als richtiger japanischer Autor gilt. Ist das so? Da habe ich gesagt, ich finde den total geil und mega viele lesen den und das ist nicht so. Weil irgendwie ist er auch nur eine Person und die hat er vielleicht auch nur, aber Fand ich toll. Und ja, und dann sind wir, weil das so viele Anknüpfungspunkte gab und weil wir auch so, weil wir uns auch so sympathisch waren, sind wir immer wieder dann, und dann am Ende war es einfach ein durchgängiges, langes Gespräch. Voll gut.
Schön. Sehr schön. Ich werde berichten. Vielleicht sitzt ja jemand im Flugzeug neben mir.
Ja.
Auf den langen Flügen.
Hoffentlich kein kleines Kind.
Oh Gott. Hoffentlich kein kleines Kind.
Ja. Wir hatten mal, einen Flug nach in die USA. Da war ich 11 mit meiner Familie. Und da saß so eine anstrengende Kinder, die ganze Zeit... Also die waren schon so ein bisschen älter und haben einfach nur genervt. Wirklich unangenehm. Und ich glaube, mein Vater saß neben den Kindern und wurde die ganze Zeit von denen angesprochen, weil die Eltern sich auch nicht so für die verantwortlich gefühlt haben. Und mein Vater war halt nett zu denen. Und dann haben sie immer wieder. Und mein Bruder hat das irgendwann nicht ausgehalten, weil die wirklich auch unverschämt wurden. Hat gesagt, hier, Papa, wir tauschen mal Plätze. Und dann saß mein Bruder da mit seinen 16 Jahren. Und dann haben die ihn angefangen anzuquatschen, da hat er sie einmal nur so angeguckt und hat gesagt, ich bin Gedärmepeter oder irgendwie sowas. Irgend so hat er gesagt. Und dann hat man minutenlang nichts gehört und das war ganz lange dann ein Spruch bei uns in der Familie, dass dann irgendwann hörte man nur so ganz leise, ich will, dass der andere wieder neben mir ist.
Okay, aber das ist mal ein Lifehack, den kann ich einsetzen. Mhm. Wenn da irgendjemand neben mir ist, die mich richtig nervt, dann gucke ich einfach nur hin und sage, ich bin Gedärmepeter und dann ist hoffentlich Ruhe. Gut, sehr gut. Ich werde eine kleine Geschichte erzählen, die mir neulich passiert ist. Ich hatte Besuch zu Hause und dann klingelte es irgendwie an der Tür und es war schon relativ spät, irgendwie abends, also es war Wochenende, es war halt noch vor ein paar Wochen, also es war noch hell, aber vielleicht so 9:30, also keine Post, sage ich jetzt mal, ne?
Keine Post?
Keine Post, so spät kommt keine Post.
Ach so, ja.
Also es ist nicht so, dass man dann sich vorstellen kann, ach, ist bestimmt Post,
ja.
Weißt du?
Ja, ja.
Wie hast du jetzt dich über Post so gewundert?
Ja, ich habe mich über es ist jetzt sehr plausibel, ja.
Okay.
Ich bei uns klingelt relativ häufig einfach so die Tür.
Ja, bei uns nicht. Und meistens mache ich da halt nicht auf, wenn ich niemanden erwarte. Das kommt natürlich noch dazu.
Bist du gar nicht neugierig?
Nein.
Guckst du auch nicht aus dem Fenster?
Manchmal.
Wie oft kommt es vor, dass es klingelt und du nicht die Tür öffnest?
Puh, welche Einheit hättest du gern?
Pro Monat?
Vielleicht. Zweimal.
Wow.
Zwei, dreimal.
Ich könnte mir nicht vorstellen, dass es mir jemals passiert, dass ich die Tür öffne.
Dann klingelt es ja auch in der Regel, wenn ich zwei Stockwerke über der Wohnungstür und Haustür bin. Und dann bin ich auch häufig nackt. Ich bin halt viel nackt. Da muss man sich erstmal anziehen. Und bis ich dann unten bin, dann ist die Person meistens sowieso dann schon weg. Denke ich mir jedenfalls. Aber
da ist irgendjemand, der an die Tür kommt. Das muss ja meistens schon irgendwas Relevantes.
Nun ist es bei uns aber auch so, dass es nicht selten vorkommt, dass bei uns Leute klingeln, die eigentlich zu den Nachbarn wollen, weil wir uns eine Hausnummer teilen und der Hauseingang unserer Nachbarn hinterm Haus ist.
Und die gehen dann weg, weil sie denken, dass die Nachbarn nicht da sind, obwohl die vielleicht da sind, aber sie nur an der falschen Tür geklingelt haben. Und du sagst denen nicht, Entschuldigung, ihr habt an der falschen Tür geklingelt.
Ja.
Wow.
Ja, weißt du, wie ätzend das ist, sich dann erstmal anzuziehen und zwei Stockwerke runterzulaufen?
Nimmst du ein Handtuch oder hältst du irgendwas davor?
Nee,
oder
ich halte mir nicht irgendwas
schnell davor. Einfach in eine Unterhose hüpfen.
Hose und T-Shirt dann auch sein. Also das muss
ich erstmal finden. Ich mache so oft in Unterhose die Tür
auf. Du bist auch häufig in Unterhose auf der Straße. Ja. Ich weiß genau Bescheid, wie ruchlos du unterwegs bist in deinem Alltag. Naja, jedenfalls klingelt es.
In meinem Alter?
In deinem Alltag. Vielleicht spielt das Alter auch eine Rolle dabei. Das weiß ich nicht, wie du früher drauf warst.
Es gibt keinen Unterschied zwischen Badehose, die völlig gesellschaftlich akzeptiert ist im Schwimmbad,
und
Unterhose.
Im
Schwimmbad. Warum dürfen die Leute im Schwimmbad so sein und woanders nicht?
Warum sind Frauen in Unterwäsche ein anderer Skandal als Frauen im Bikini?
Ja.
Ja, kann man mal drüber reden. Aber nicht jetzt, weil ich möchte erzählen, dass es geklingelt hat. Es war am Wochenende, es war 9:30 abends. So. Und ich bin da runtergegangen und ich war gut drauf. Ich bin ja nicht der fremde Menschen besprechende Mensch, wie du weißt. Da war ich aber einfach gut drauf. Und dann klingelte es und dann stand eine mir fremde Frau vor der Tür und ich würde vermuten, die war vielleicht so um und bei Ende 40, Anfang 50, so ungefähr. Vielleicht ein Ticken älter noch. Stand da vor mir und sagte, guten Abend. Ich so, hallo. Was halten Sie vom Gendern? Und ich sag, Das finde ich, gendern finde ich sehr gut. Ach so, schönen Abend noch, und drehte sich um und ging. Und dann, wo ich ja eigentlich sonst sagen würde, geil, die fremde Person ist weg, hurra, Tür zu und back to my business. Aber da war ich dann doch interessiert und bin dann rausgegangen aus der Tür, weil ich muss ja darauf achten, dass die Katzen nicht rausrennen. Deswegen bin ich dann auf die andere Türseite gegangen, habe die Tür so zugehalten, was vielleicht ein bisschen aggressiv wirkte, weiß ich nicht. Und dann habe ich halt gefragt, entschuldigen Sie, warum haben Sie das denn gefragt? Ja, ja, ich bin hier für die Initiative gegen das Gender und ich sammle Unterschriften. Aber ich bin dafür, dass alle ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Habe ich gesagt, dafür bin ich auch. Und erst später, leider viel zu spät, ist mir aufgefallen, wenn sie wirklich dafür wäre, dann würde sie halt keine Unterschriften dagegen sammeln. Also,
wenn man das darf.
Ja.
Vor allen Dingen, es gibt ja nirgendwo ein Verbot, nicht zu gendern.
Ja, genau. Aber das sind ja alles, ich meine, das ist ein Thema, was mir generell irgendwie sehr, sehr nahe geht und da sehr am Herzen liegt und wo ich ideologisch irgendwie sattelfest bin. Da hätte ich gern noch mal länger mit der drüber gesprochen.
Ja.
Aber die war.
Aber wenn die dann so freundlich reagiert, ist es natürlich auch schwer, dann
ja,
da eine Fresse zu hauen.
Und wenn man sowieso nicht damit rechnet. Aber das fand ich irgendwie so gut, weil, also die war jetzt gar nicht böse, die war nicht enttäuscht. Also, was halten Sie vom Gendern? Ich finde das sehr gut. Und dann schönen Abend noch, dann traurig
so
sind
wir. Ja, irgendwie auch sein.
Und dann war, glaube ich, vor einer Woche hatten wir im Briefkasten nochmal.
Hatten wir auch.
Dass man es unterschreiben und hinschicken kann, weil die sich ja geärgert haben. Das habe ich also erst im Nachhinein rausgefunden. Eine Initiative in Hamburg sollte die Gendersprache in Behörden und Schulen, glaube ich, abschaffen.
Ja.
War, glaube ich, das Ziel. Und dafür wurden Unterschriften benötigt und die wollten gerne ihre Frist verlängern, weil die nun gerade genau in die Sommerferien gefallen ist. Hatten sie Angst, nicht genügend Leute zu finden.
Vielleicht.
Dann haben sie halt überall geklingelt, offensichtlich, zumindest in manchen Stadtteilen. Und haben aber nicht genug bekommen.
Heute kam die Nachricht oder gestern, gescheitert.
Ist gescheitert, ja.
Wir hatten die Zettel auch im Briefkasten und die waren auf gutem Papier. Also die waren gut gedruckt. Und wir haben so einen Stapel Schmierpapier, weil die Kinder so viel benutzen und ich will ja nicht immer, dass sie das ganze Kopierpapier aufbrauchen, dann hat man nichts mehr, das lässt sich, dann muss man wieder Neues holen. Und dann habe ich das zu diesem Schmierpapier gelegt. Und dann hat unsere Tochter das irgendwie genommen und umgedreht und gesehen und hat gesehen, dass das so ein Formular ist, weil das war ja so ein Formular, wo man dann reinschreiben kann, so, ich möchte hier, und hat sie angefangen, dieses Formular auszufüllen, hat ihren Namen eingetragen. Ja, okay, so kann man auch Stimmen gewinnen.
Ja, das war auf jeden Fall eine lustige Begegnung, weil kam halt so unerwartet und da habe sogar ich dann einfach mal nachgefragt, was das denn sollte.
Ich habe da beruflich ein bisschen mit zu tun, mit diesen ganzen Initiativen. Das ist total interessant, wie das funktioniert und woran die scheitern und was die eigentlich dürfen und was die nicht dürfen und so. Es gibt zum Beispiel einen Haushaltsvorbehalt, dass die nur Entscheidungen treffen dürfen, die maximal so und so viel Prozent des Gesamtetats der Stadt irgendwie für sich beanspruchen oder so. Und ganz viele, viele sinnvolle Hürden.
Also man könnte jetzt keine Initiative machen, den öffentlichen Nahverkehr kostenlos anzubieten.
Ja, das
wäre
viel
zu teuer wäre. Ja.
Genau. Weil du damit die eigentliche Regierung aushebeln würdest.
Ja.
Die ja auch irgendwie einen Auftrag hat und so. Ja, genau. Und die scheitern alle immer regelmäßig. Also all diese ganzen Sachen. Und manchmal sind da auch so wahnsinnige Sachen dabei, wo du denkst, ihr arbeitet nicht mal in eurem eigenen Interesse. So, es gibt irgendwie, es gab so eine Initiative Hamburgs Grün. Und die sind immer so, dass wenn in der Fußgängerzone kommen, dann Leute sagen, sind sie da nicht dafür, dass Hamburg grün bleibt? Ja, bin ich. Und dann schreiben sie, ja, okay. Wenn du dir aber anguckst, was die wollen, dann denkst du, wenn du ein ökologisches Interesse hast, darfst du das nicht unterschreiben. Aber das ist
weißt du,
so ein Problem mit solchen Unterschriften.
Weißt du, ob diese Hürden und diese Regelungen auch auf Bundesebene gelten?
Die sind anders.
Also ich meine,
es gibt ja auf Bundesebene gar kein Volksbegehren und so. Da gibt es ja, aber das, da gibt's anders, das ist ein ganz anderes.
Okay.
Das ist, tatsächlich kann jedes Land selber bestimmen, wie die Regeln sein sollen.
Ja, weil ich hab mal was unterschrieben vor einigen Jahren auf dem Festival gegen die Schuldenbremse.
Ja.
Das hatte halt einen ähnlichen Anstrich, wie wir sind dafür. Also wir sammeln Unterschriften, um zu zeigen, dass wir wollen, dass die ausgesetzt wird, um mehr soziale Projekte und Sozialstaat stärken zu können mit Hilfe von Schulden. Okay, und das hat dann aber gar nicht so einen Wert wie so eine Initiative.
Es gibt einfach andere.
Ich habe das Gefühl, du weißt gar nicht genug Bescheid, um jetzt überhaupt Antworten zu geben.
Ich weiß auf jeden Fall, dass es auf Landesebene anders geregelt ist als auf Bundesebene.
Okay, darauf
das können heißt, wir uns einigen. Das, was in Hamburg gilt, gilt nicht im Bund. Ja. Und im Bund gibt es andere Instrumente. Und ich meine, dass sie in Hamburg dass es in Hamburg mehr Möglichkeiten gibt für Volksgesetzgebung als im Bund. Deswegen gibt es auch selten Bundesinitiativen. Also ich erinnere mich nicht an irgendeinen Bundesentscheid, an Volksentscheid auf Bundesebene.
Auf Bundesebene kann ich mich auch nicht erinnern.
Das ist immer nur Landes.
Was glaubst du, wer von uns beiden rutscht bei dem anderen schneller aus den WhatsApp-Chats raus? Auf den Sichtbaren, wenn man öffnet?
Du rutschst schneller bei mir raus.
Glaube ich auch.
Ich habe super viele verschiedene WhatsApp-Chats,
die aktiv
sind. Ja.
Ja, immer?
Wollen wir jetzt mal gucken, wer bei uns... Ach nee, das ist jetzt
doof, jetzt weil wir gerade geschrieben heute haben. Wahrscheinlich.
Aber wir können ja gucken, wie aktuell die letzten Nachrichten der letzten 5 Leute sind.
Okay.
Oder die letzten 10.
Du bist ja.
Also wann kommt gestern? Wann kommt bei dir gestern?
Nummer 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nummer 5.
7 bei mir.
Und die ersten beiden bist einmal du und dann du in einer gemeinsamen Gruppe bei mir.
Ah ja, das ist bei mir jetzt noch was dazwischen. Ja, guck mal. Dann dauert es richtig lange, dann kommt, ja.
Also guck mal, der fünfte Chat ist gestern und der danach kommende ist schon Donnerstag.
Nee, gestern, dann 29.8.
Donnerstag 3, Mittwoch 3, Dienstag 1, Montag 3.
Bedebu-Podcast, eine Thrill-Ride. der statistischen Erhebung. Wirklich.
Habe ich mich nur mal gefragt.
Ja, ich finde es eine interessante Frage.
Dann habe ich mir noch überlegt, was ist jetzt passiert?
Ich habe mein Handy wieder angeschlossen, um es aufzuladen.
Okay.
Und es hat.
Dann habe ich mich gefragt, glaubst du, es ist möglich, Menschen einzuschätzen oder irgendwie, oder anders, ich möchte das anders stellen. Glaubst du, dass wir Menschen danach kategorisieren in unseren Köpfen, je nachdem, welche Adjektive sie benutzen? Ich habe die These aufgestellt, sag mir deine Adjektive und ich sag dir, wer du bist. Das ist die Überschrift für diese These.
Ich weiß nicht, warum du das auf Adjektive verengst.
Weil ich glaube, die Benutzung von Adjektiven sind sehr aussagekräftig.
Aber glaubst du nicht, das gilt auch für irgendwie Partikel oder Einschübe oder Füllwörter oder für vielleicht sogar Verben?
Kann sein,
dass das auch stimmt. Alles zutrifft. Aber das stimmt, Adjektive werden natürlich ganz stark benutzt, um Dinge zu beschreiben.
Beschreiben, betonen.
Sagt viel was darüber, wenn du immer sagst, so
aber schön, es geht jetzt nicht, genau, es geht heimlich. Aber schon wirklich um die konkrete Nutzung von bestimmten
Adjektiven. Was sind denn so Adjektive, die...
Na, es geht vor allem erstmal darum, glaube ich, was die Varianz angeht. Also wie variantenreich man seine Sätze formuliert. Wenn jemand was Positives beschreibt, sagt diese Person immer nur toll, 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 toll. Immer, ach, das war so toll, das war so ein toller Tag.
Muss sie auch manchmal wunderbar oder herrlich. Oder
genau. Also das spielt schon mal eine Rolle. Es ist natürlich auch ein Unterschied, ob es toll oder geil ist.
Ja, das stimmt. Aber das ist schon Sprache insgesamt. Aber es gibt tatsächlich bestimmte Adjektive, bei denen ich zusammenzucke oder hellhörig werde.
Mhm.
Gerade wenn sie overused sind.
Ja.
Ein Beispiel ist charmant. Leute, die alles charmant finden. Ich finde das eine ganz charmante Idee, wenn wir da zusammen hingehen. Dann können wir vorher noch was zusammen trinken gehen.
Mein Schwiegervater ist eine solche Person.
Ja.
Das ist viel charmant.
Ja. Ich habe das Gefühl, charmant ist ein bisschen Modeadjektiv.
Also
die letzten Jahre.
Charmant für Synonym für gut.
Und ja, das ist nämlich auch
nicht in seiner ursprünglichen Wortbedeutung.
Wenn du Varianz erzeugst, indem du so etwas schrullige Adjektive benutzt, aber die dann so total flächendeckend, wo sie auch vielleicht gar nicht passen. Ich finde das eine charmante Idee, dass wir 10 Minuten eher da sind, damit wir nicht so einen Stress haben. Das ist nicht charmant.
Ja.
Das ist einfach nur pretending to be eloquent.
Da muss man sich mit Denglisch behelfen, um das so gut auszudrücken. Ja, aber ich glaube, dass viel, also natürlich Optik, ne? Das Erste, wo du Menschen irgendwie sortierst in deinem Kopf, ist optisch. Das lässt sich einfach nicht verhindern. Ich glaube, das ist auch völlig normal und gar nichts Negatives. Und ich glaube, wenn man dann Menschen reden hört, dann, ich merke das immer so, jetzt gerade aktuell, ne, wird ja super viel... irgendwelche Umfragen gezeigt aus den Bundesländern, in denen nun gerade gewählt wird. Und da hat man ja, ich sag mal, verschiedene Menschenschläge vor sich. Und manche von diesen Menschenschlägen mögen gerne Menschen schlagen. und vielleicht ist es auch ein Vorurteil, was ich dann irgendwie immer wieder bestätigt finde, aber ich habe schon das Gefühl, dass Menschen, die eher nicht so viel denken, auch nicht so viel Varianz in ihrer Sprache haben.
Mhm. Das ist ja natürlich
so. Das ist wahrscheinlich auch nachvollziehbar.
Sprache schließt ja auch Welt und Sprache macht ja auch klüger und Erweiterung von Sprache erweitert das Gehirn.
Was es halt in meinem Kopf gemacht hat, ist es zu erweitern, Sprache erweitert das Gehirn. Warum lachst du darüber?
Ich habe einfach so ein bisschen so gerambelt und habe so, das ist egal, ich habe über mich selber gedacht. Das war ein selbstironischer Schmunzler.
Okay. Wenn ich mal ich hier nachvollziehen kann, ist er sehr...
Oh, ich habe das so oft sehr mit meiner Frau, Publikum. So oft mit meiner Frau, dass ich über was lache und sie fragt, warum ich jetzt lache. Sie sagt was ich lustig finde. Ich sage, weiß ich, denn manchmal bin ich so, dass ich denke, sei einfach doch, freu dich doch einfach, dass ich dich lustig finde. Ich kann es dir offensichtlich nicht erklären, denn ich versuche es immer wieder und du verstehst nicht, warum ich es lustig finde. Ich lache nicht über dich. Ich lache, weil ich das genuin lustig finde, was du sagst. Selbst wenn du es selber nicht lustig findest. Da habe ich so oft die Situation.
Okay, wir haben das nicht so oft.
Nee.
Findest mich nicht so oft lustig.
Oder du verstehst doller, warum ich lache.
Das könnte auch sein, weil wir mehr humorkompatibel sind. Also, ich glaube, dass man sich vielleicht nochmal dahingehend reflektieren sollte, wie man Menschen in seinen eigenen Kopf in Schubladen reinsteckt und wie viel vielleicht die Art und Weise, wie diese Menschen sprechen, damit zu tun haben. Und vielleicht ist es auch nicht immer fair.
Ich finde es nicht doof, das an Adjektiven festzumachen. Das ist... Hätte ich auf die Idee wäre ich so noch nicht, glaube ich, gekommen, dass das eine interessante Fokusgruppe ist von Wortarten. aber bei mir ist auch ganz häufig ein Kriterium die Stimmfarbe oder die Melodie. Es gibt so bestimmte Arten zu sprechen, die mir ein ungutes Gefühl in der Magengegend machen.
Aber Stimmfarben lässt sich ja nun erstmal gar nicht beeinflussen.
Nee, es ist wahrscheinlich keine Stimmfarbe. Es ist die Art zu sprechen. Es ist die Melodie der Stimme. Und ich weiß
nicht, auch ob diese ist nicht immer so richtig beeinflussbar. Nee,
aber ich glaube, dass das, also ich habe noch nie erlebt, dass jemand diese Art zu sprechen benutzt, bei der das nicht komplett zu der von mir abgelehnten Persönlichkeit passt.
Welche Art zu sprechen ist das?
Das ist so eine etwas langgezogene, anklagende...
Affektiert?
Vielleicht ist sie affektiert.
Mach doch mal vor.
Es ist so ein bisschen... nee. Also so langgezogene Vokal. Nee, wir müssen schon gucken, dass wir das auch noch, den Podcast jetzt auch wirklich noch mal rechtzeitig zu Ende kriegen, bevor wir so jetzt so ausfransen.
Was sind das für Menschen, die so reden in deinem Kopf, in deiner Schublade?
Das sind in meiner Schublade Menschen, die sehr doll damit strugglen, ihren Platz in der Welt zu finden und viele auch negative menschliche Charaktereigenschaften nutzen, um sich über andere zu erheben, die sich gerne in den Mittelpunkt rücken, die immer ein bisschen mehr wollen, als sie können und die ich insgesamt einfach nicht in den Räumen sehen möchte, in denen ich mich befinde.
Das ist ja bewusst, wie seltsam, spezifisch und gleichzeitig unfassbar vernichtend das ist, was du da gerade alles aufgezählt hast. Leute, die so sprechen, die sich in ihrem eigenen Leben nicht zurechtfinden.
Es gibt eine 100%ige Trefferquote, ich sag dir das. Ich kenne eine ganze Menge davon.
Ja.
Und sie sind alle so.
Ja, ja, klar, natürlich.
Und es ist erstaunlich... umfangreich für etwas, was so spezifisch ist.
Mhm.
Und ich höre die Stimme im Kopf, ich kann sie mehreren Leuten zuordnen und ich spüre ein Vibrieren im Magen.
Kenne ich eine dieser Personen?
Muss
jetzt nur ja oder nein?
Ich glaube nicht, nee.
Okay.
Ich kenne die hauptsächlich aus beruflichen Kontexten und ähnlichen.
Ich hatte auf jeden Fall gerade, während du das so vorgemacht hast, Menschen mit Crazy Eyes vor mir,
Auge. Das sind sehr... Doch, vielleicht kennst du eine Person, auf die das ein bisschen zutreffen könnte.
Okay, kannst du mir gleich vielleicht nochmal erzählen.
Obwohl, ich denke ich gerade bei den Crazy Eyes dran. Also es sind schon wirklich Leute, die dazu, die das Potenzial dazu haben, Gift zu sehen in sozialen Zusammenhängen.
Und bewusst?
Leute aus einem Land. Ich weiß nicht, ob es ist. Ich glaube, das ist nicht so gesteuert, sondern es kommt alles aus einem Defizit heraus.
Also, liebe Leute, zieht die Vokale nicht zu lang.
Zieht die Vokale nicht zu lang, sonst seid ihr auf meiner Abschlussliste.
Sonst möchte Benni nicht mehr mit euch in einem Raum sein.
Leute.
Und ihr wisst plötzlich nicht mehr, wo ihr im Leben eigentlich hingehört.
Ich wollte noch mal sagen.
Ich habe das Gefühl, dass du häufiger irgendwelche Leute so nachmachst. Vielleicht sind das dann immer dieser Schlachtmensch, den du damit meinst.
Es sind übrigens häufig Frauen, aber nicht nur. Es gibt es in beiden Geschlechtern gleichermaßen vertreten.
Ich ja, das ist das, glaube ich.
Aber ich habe das Gefühl, es gibt einen Überhang bei diesem Typ. Ich habe viele Typen, die ich nicht so cool finde, aber das ist mein Lieblingstyp, den ich nicht so cool finde.
Ich habe neulich ein T-Shirt gesehen, das fand ich sehr cool. Das war ein schwarzes Shirt mit weißer Schrift und da stand einfach nur schnörkellos Ban Mail Podcasts. Das fand ich ganz witzig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, zum Glück haben wir einen Mama Heda gehabt.
Das stimmt, seitdem ist der beleuchtete Brühe Podcast kein Mail-Podcast mehr.
Ist gerettet. Mahe hat unseren Podcast gerettet.
Ein Glück. Danke, Mahe. Danke, Willi. Nee, Frank. Willi ist der andere Hund, den ich regelmäßig sehe. Der andere.
Folgst du Frank nicht bei Instagram?
Doch, aber Frank ist nicht sehr aktiv. Vielleicht folge ich Frank auch nicht und Frank ist aktiv. Weiß ich nicht genau. Aber ich weiß, dass Frank probiert. Ich würde mir fast vorstellen, ich folge Frank. Frank the Fluff.
Frank the Fluff.
Ja. Ja, wir sind auch bei Instagram. Belebu-podcast. Ich möchte gleich, also pass auf.
Ich habe einen Callback, den muss ich noch loswerden.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich möchte aber ganz kurz einmal meinen Gedanken zu Ende führen.
Mhm.
Ich möchte auf jeden Fall heute noch ein, ich sag mal, kleines Gedicht vorlesen. Dann möchte ich gerne auch noch eine kurze gehirnchirurgische Geschichte erzählen.
Oh, haben wir noch einiges vor.
Aber die ist ganz kurz nur. Und das, was du sagst.
Ich habe ganz viele Sachen noch, aber das können wir auf die nächste Folge schieben. Aber ein Callback muss immer Vorrang bekommen.
Mhm.
Deswegen schiebe ich den mal einmal raus. Und zwar geht es nochmal um Alaska.
Mhm.
Du hast ja die tolle Geschichte erzählt, dass du hast nicht nur die lange Geschichte erzählt, dass Russland Alaska verkauft hat und
ja,
an wen sie es verkaufen wollten und wer es kaufen wollte, sondern auch, dass es umstritten in den USA war, das zu kaufen.
Ja.
Und ich habe, glaube ich, wahrscheinlich war es Wikipedia, ich habe, glaube ich, dieselbe Sache nochmal gelesen daraufhin, weil mich das irgendwie nicht losgelassen hat. Und dabei habe ich nochmal die Begründung, warum es in den USA umstritten war, Alaska zu kaufen, gelesen.
War das nicht mit den einzigen richtigen Schätzen die Fälle der großen Tiere?
Genau, die wir das hast du gesagt, haben? Das ja, stand drin, aber es gab noch ein, das ist in der Formulierung einfach so schön.
Ja, okay.
Deswegen möchte ich das einfach nur nochmal vorlesen. Es wurde angeführt, dass wir, die AmerikanerInnen, die Bürde trugen, ein riesiges Gebiet zu besitzen. Wir tragen die Bürde, ein riesiges Gebiet zu besitzen. Dass ihr euch einfach unter den Nagel gerissen habt von den Menschen, die da gewohnt haben. Wir tragen die Bürde. Das ist so wie die Landlords, die sagen, oh, die Verantwortung über meine Latifundien und die vielen Sklaven. Oh, wer hat eigentlich Mitleid mit mir? So.
Meinst du, finde ich eher, wer hat eigentlich Mitleid mit mir?
So. Wir trugen bereits die Bürde, ein riesiges Gebiet zu besitzen, ohne dass wir es mit Menschen besiedeln konnten. Die Indianer innerhalb der gegenwärtigen Grenzen der Vereinigten Staaten beanspruchten bereits mehr als genug unsere Fähigkeit. Jedes Wort ist ein Treffer. Die Indianer beanspruchen mehr als genug unsere Fähigkeit, eingeborene Völker zu regieren. Das,
wow.
Das ist so geil. Was?
Ja, das ist okay.
Konnte es dann wirklich sein, dass wir heute sehenden Auges versuchen würden, unsere Schwierigkeiten noch zu erhöhen, indem wir die Zahl solcher Menschen unter unserer Regierung noch vergrößerten?
Interessantes Herrschaftsverständnis, ne? Also, dass man...
Das ist
also
alles auf den Kopf ja, gedreht. Das ist Täter-Opfer-Umkehr, das ist alles. Das, Also können wir es verantworten, noch mehr Leute zu knechten, als die, die uns zu doll darin beanspruchen, sie zu regieren? Die Indianer beanspruchen, das ist einfach ein Knüller.
Ich finde das sehr, das hat einen extrem bitteren Beigeschmack.
Ja, das ist so wie, ja, wie das ist ganz schwarzer Humor. Also der Humor, das ist gar kein Humor, aber
nee.
Ich finde, darin liegt viel Humor.
Das ist etwas, was man halt so 200 Jahre später, nee, so lange ist es gar nicht her, ne? Wie keine 100 Jahre später.
Doch, was hast du gesagt, 1800?
Ach, 1800, nicht 1900. Okay, 1800, über, also es ist lange her auf jeden Fall. Dass man da heutzutage satirisch vielleicht sich zu derartigen Kommentaren hinreißen lassen kann, aber wenn die echte Welt schlimmer ist als die Satire derselbigen, dann
ja.
Hat man schwer als SatirikerInnen.
Ich habe heute wurde ich gefragt, wie groß mein Sohn ist und ich habe überlegt, meine erst ernsthafte, daran habe ich gemerkt, wie seltsam die Antwort ist, war zwischen 1 und 2 Meter.
Nicht gelogen.
Nicht gelogen. Und wo du gerade noch gesagt hast, wie schlimm es damals war, ich habe gerade noch mal irgendwie eine Information gesehen darüber, wie es im Video gesehen. Und da ging es unter anderem darum, dass es einen heftigen Blizzard in New York gab, der so viel Schnee auf die Züge gedrückt hat, dass die Züge auf der Strecke eingezwungen waren. Die konnten nicht mehr fahren, die waren einfach festgeeist und festgedrückt von dem Schnee. Und dann sind New YorkerInnen dahin gegangen mit Leitern, um die Leute, die aus dem Dach dann irgendwie geklettert sind, darunter, die konnten aus irgendeinem Grund da nicht runterspringen. Irgendwie haben die denen da geholfen, aber nur gegen Geld.
Geld?
Und dann hat der Typ, der das referiert hat, sowas gesagt wie, wir sind ja neigen ja immer so zum Kulturpessimismus und das geht uns so schnell, aber man kann schon sagen, wir haben auch einen Schritt nach vorne gemacht in unserer Moral und wie wir miteinander umgehen.
Also bei Spider-Man helfen alle New Yorker in Spider-Man, als der grüne Goblin dabei kurz darauf ist, ihn zu töten, und beschmeißen ihn mit so Müll von der Brooklyn Bridge oder so.
Wir schmeißen Spider-Man mit Müll.
Nee, den grünen Goblin, weil er Spider-Man umbringen möchte. Und dann sagen die noch, wenn du dich mit einem von uns anlegst, legst du dich mit uns allen an. Also ja. New York haut dir auf die Fresse.
Ja. Das aber, war mal anders.
Aber damals, also früher hätten die erstmal zu Spider-Man gesagt, schieb mal einen Fünfer rüber und dann schmeiße ich Müll auf den Goblin.
Ja, genau. Genau so. Für jedes faule Ei, 1 Euro.
2006, als wir da von irgendwelchen Dorfleuten aus dem Matsch beim Hurricane Festival mit dem Auto rausgezogen werden mussten, haben wir denen auch 5 Euro gegeben.
Aber das habt ihr gemacht. Das haben die nicht verlangt.
Doch, haben sie.
Haben die gesagt.
Ja, eindeutig verlangt.
Okay.
Also nicht vorher, hinterher. Also es wäre auch ohne möglich gewesen. Und dann hätte man aber...
Das ist schon seltsam.
Aber die haben, was die für ein Geld gemacht haben müssen. Ja.
Achso gut, das haben die als Geschäft, ja, weil es so viele waren, ne?
Das hat sich richtig gelohnt, ja.
Ja gut, aber wenn du da dann den ganzen Tag stehst, kann ich auch verstehen, dass du sagst, okay, wir machen das jetzt, aber dann haben wir was davon. Aber da irgendwie Leute, die so auf die Art in Not sind, ist vielleicht doch vergleichbar. Vielleicht würden wir das heute beim Blizzard auch wieder so machen. Und das ist der Grund, warum es auf dem Times Square, den du bald sicherlich sehen wirst, keine Stromoberleitung gibt, was ja eigentlich in deutschen Städten der Standard ist. Unser ganzes Stromnetz ist ja unterirdisch. In den USA ist es...
Außer auf dem Land.
Also ja,
wenn du über Land fährst, dann siehst du die alle.
Aber in US-Großstädten ist es normal, dass überall in den Städten diese fetten Kabel hängen und zu den Häusern gehen. Außer in Manhattan, aufgrund genau dieses Blizzards, haben sie das alles unter die Erde gelegt.
Also nur Manhattan hat daraus gelernt? Oder war der Blizzard nur dort schlimm? Der
Blizzard war nur dort schlimm. Dann haben sie das da... War alles kaputt.
Ist Manhattan so riesengroß, dass das allein eine Naturkatastrophe...
Vielleicht war der Rest auch damals noch nicht so fett besiedelt oder hatte keinen Strom oder war nicht...
Der
so
Times Square ist in Manhattan?
Ja.
Geil. Ich freue mich ganz doll.
Ich freue mich für dich.
Ich habe mich noch nie so richtig auf eine Reise gefreut.
Nee.
Jetzt freue ich
und
mich.
Und das habe ich nicht verstanden vorhin. Da hatten wir gechattet drüber. Die Süddeutsche hat als Top-Leitartikel...
Hm.
eine Replik auf die Reiselust und die ganzen Reisenarren, die alle sagen, Reisen ist das Beste und erweitert dich und so weiter.
Und gleichzeitig mit der Prämisse dahinter, wer es nicht tut, verdummt, vereinsamt, schließt seinen Horizont zu.
Genau, und warum hast du den nicht gelesen, obwohl er dir so sehr aus der Seele spricht?
Weil ich die Prämisse so unsinnig finde, dass ich mich jetzt nicht mit einem langwierigen Text damit beschäftigen möchte, der das widerlegt. Weil ich die Grundprämisse schon falsch finde.
Ach so. Aber da, vielleicht findest du da Argumente für dich. Das Problem an dem Artikel ist, er ist sehr lang.
Ja.
Und ich würde sagen, 3/4 des Artikels bestehen darin, dass wiedergegeben wird, dass warum Reisen so geil ist.
Ja.
Also die sagen das und hier ist das Zitat und das Zitat. Und man denkt so, vielleicht ist auch doch was dran. Also der Artikel tut sich selber damit keinen Gefallen.
Mit Sicherheit übrigens.
Am Ende kommt dann... Ja, Overtourism ist ein Problem und die Leute sind ein bisschen eingebildet und das ist alles so ein Lifestyle-Ding. Also es ist kein besonders intelligenter Artikel, aber es ist schon vom Gefühl her, finde ich schon, dass man denkt, ja, vielleicht ist es auch ein bisschen krass, das Diktat derer, die sagen, dass Reisen so mächtig ist.
Ja, aber diese Leute interessieren mich halt.
Aber beziehungsweise diese gut? Aussage. Nein. Weil du hast mehrfach im Podcast gesagt, dass dich das schon auch umtreibt. Dass du das in so Gruppen immer wieder dieses Reisen so...
Umtreibt, dass mich das halt nervt, dass es immer so ein Thema ist.
Aber dann ist es doch schön, mal ein bisschen die Seele gestreichelt zu bekommen und von jemandem...
Das streichelt meine Seele.
...von jemandem verstanden zu werden.
Ich verstehe mich selbst, das reicht. Also, hey, ich brauche das einfach nicht. Pass auf, ich habe nochmal...
Du brauchst sowas.
Ein El Hotzo-Tweet, den ich dir einmal vorlesen möchte, der sehr gut dazu passt. Meine Hufeisentheorie ist, dass All-Inclusive-Hotelurlaub und ultra-individuelle Vanlife-Urlaube auf sehr unterschiedliche Arten genau gleich beschissen sind. Das hat mir sehr gut gefallen. Dann, was ich auch einmal fotografieren musste, talking about Populismus, die erste Seite der Bild habe ich vor drei Tagen, am 28. August
fotografiert.
Es gab ja bekannterweise diesen terroristischen Anschlag in Solingen,
ja,
der ja nun politisch innerhalb kürzester Zeit auf ekelhafteste Art und Weise, aber auch erwartbarer Weise, ausgeschlachtet wird. Und die Bild-Zeitung, du erinnerst dich an das an die Leaks wie hieß er, der Chef? Nicht, also der noch überreichelt, der Döpfner.
Ja,
Döpfner. Von wegen, mach mal die FDP stark und so, ne? Ja. Und das war ein Skandal und das darf er nicht. Öffentliches Medium und so stark eine bestimmte Partei. So, was stand da auf der ersten Seite riesengroß? Merz bietet Asyldeal an. Ein Foto von Friedrich Merz, ein Foto von Olaf Scholz. Und darunter steht immer noch in Großbuchstaben, wenn der Kanzler dieses Angebot ablehnt, scheint ihm die Sicherheit unseres Landes wohl egal zu sein. Und da habe ich echt gedacht, alter Vater, ey.
Ja.
Also.
Da hat sich Merz gefreut.
Also wirklich überhaupt gar keine Hemmung mehr.
Ja.
Den Populismus verbergen zu wollen oder so. Also das fand ich hart.
Die meisten normalen Medien haben sehr, sehr hart Merz dafür lang gemacht, für das, was er da alles getan hat.
Normale Medien. Ja.
Ah, ich weiß nicht.
Ja, das fand ich krass, muss ich wirklich sagen. Naja, und dann hat eine Neurochirurgin ihre 13-jährige Tochter dem Patienten das Loch in den Kopf bohren lassen im OP, einfach weil sie gerade da war und dass sie das mal macht. Jetzt stehen die vor Gericht und alle Leute, die beteiligt waren.
Was?
Ein Mann brauchte eine akute Hirnoperation, weil er irgendwie...
Hat das was mit dem Asyl?
Gar nichts, gar nichts. Ein ganz neues Thema. Okay. Ich wollte doch noch was über aufgebohrte Köpfe erzählen. Naja, und dann hatte die, Chef-Oberärztin ihre 13-jährige Tochter mit im OP, was schon mal nicht geht.
Ja.
Nicht erlaubt ist. Und dann hat sie auch noch, unter Anleitung, möchte ich hoffen, hat sie ihr noch den Gehirnbohrer gegeben, hat gesagt, hier, da bitte rein. Alles gut gegangen, OP geglückt, alles super. Und erst so im Nachhinein hat dann irgendein Teil dieses Operationsteams wohl ein schlechtes Gewissen bekommen und hat das wohl sowohl den Patienten gesteckt, als auch, glaube ich, der Staatsanwaltschaft oder irgendwie der Justiz, der Polizei, irgendjemandem. Und jetzt stehen die vor Gericht. Findest du das?
Ja, das finde ich okay, dass die vor Gericht stehen.
Finde ich auch okay. Aber ich kann mir als Mensch, der im Krankenhaus gearbeitet hat, zu 100% vorstellen, dass es genauso passiert ist. Also natürlich im Zweifel für den, die Angeklagten. Aber ich kann mir richtig realistisch gut vorstellen, dass das so passiert
ist. Das ist schon irgendwie ein bisschen eklig. Das ist auch so ein Ausnutzungsprivilegien.
Ja.
So ein ganz schlimmes, so ein komm, ich gebe dir mal den Gehirnbohrer. Der soll dich halt Turok spielen mit 13 Jahren.
Ja.
Der kann sie Gehirne zerbohren.
Aber das war nicht das Ziel, das Gehirn zu zerbohren.
Ich sondern hoffe nicht.
Einen Zugang zu schaffen zum Gehirn. Das war die Idee.
Das
war. Und es hat auch geklappt. Also nochmal, ne? Also es hätte deutlich schlimmer ausgehen können.
Wahrscheinlich sie stolz auf ihre Tochter
gewesen.
Mit 13 Jahren.
Jetzt haben wir Probleme.
Ja.
Zu Recht
haben sie Probleme.
Okay, hast du noch was, bevor ich mein Gedicht vorlese?
Flashfire mache ich jetzt.
Erstens, mach mal Flashfire.
Ich habe Melody Pops und Zuckerwattebecher im Urlaub gefunden. Melody Pops und Zuckerwattebecher. Ich stand in einem Laden, es war irgendwie sowas wie ein Kick oder irgend sowas. Und da waren ganz viele Süßigkeiten aus meiner Kindheit, die ich völlig verdrängt habe. Melody Pops, erinnerst du die noch?
Mhm.
Das waren so Zuckerlollis, die man als Pfeife benutzen konnte. Kam aber nur ein Ton raus, was den Namen Melody Pops komplett ad absurdum führt, denn eine Melodie besteht aus mindestens zwei unterschiedlichen Tönen, würde ich behaupten. Und dann konntest du da so reinpusten und dann kam da eine Sabber raus und so ein
Das ist interessant, dass du das sagst. Ich bin immer in der festen Überzeugung gewesen, dass das theoretisch alle Lollistängel können, weil alle Lollistängel ja oben wie bei so eine Blockflöte so ein extra Ausgangsloch haben. Aber wahrscheinlich hat das irgendwas damit zu tun, damit da die Kugel hält.
Saugen kann, irgendwie irgendwas, ja genau. Aber nee, die waren richtig am Lolli dran, hatten die in dem Zuckerding so ein reingekarft wie so ein Flötenkopf.
Okay.
Und da konntest du reinpusten. Das waren die Melody Pops und vor denen stand ich plötzlich. Und genauso Zuckerwattebecher, diese Plastikbecher, in denen dann einfarbige Zuckerwatte und die konntest du so raus einfach fressen. So wie Fertigpopcorn, nur halt als Fertigzuckerwatte.
Okay.
Ganz krass, die Reise in die Vergangenheit, ich habe die nie toll gefunden, aber es war so völlig vergessen. Und dann stehst du davor und denkst, Melody Pops, Zuckerwattebecher, was ist das für ein Laden hier? Ist das ein fucking Time Warp? So, das ganz schnell, dann krasser Brainfuck, Fun Fact, 1 Kubikmillimeter Hirn enthält mehr Nervenverbindung als die Milchstraße Sterne.
Oh, das ist ja wie mit den 52 Karten und den Atom.
Ein Kubikmillimeter?
Ja.
Jetzt überleg mal, wie viel Kubikmillimeter Hirn man hat. Viel mehr als ein. Mehr als die Milchstraße Sterne. So viele, das feuert so viel und ich merke das. Ich habe das Gefühl, das ist plausibel.
In einem Quadratmillimeter wird die Entscheidung getroffen, ja, plausibel.
Ja, ach, da passiert noch viel mehr. Kleiner Hass, was ist super, super unlustig und wie konnte sich das so doll durchsetzen? Diese dumme, dumme Idee, die irgendwann ein Scherzbold hatte bei MB-Spiele in den 70ern. Die Altersangaben auf Spielverpackung.
Bis 99?
9 bis 99, 8 bis 88.
Hab
Wieso kann ein so lahmer Gag sich komplett durchsetzen?
Ich habe mal darüber irgendwas gesehen. Und es ist eigentlich kein Gag, sondern es war schon die Idee zu sagen, dass das eben halt für alle ist und kein klares Kinderspiel, was nur für Kinder interessant ist.
Aha.
Und
aber dann steht
dann
da doch
man halt
ab 9 Jahren und nicht, das gibt's auch bei Spielen, da steht dann 3
bis 5.
Ja,
genau. Also erstmal ist es nicht flächendeckend, ne, dass es überall bis 99 steht, aber es hatte irgendeinen nicht geckigen Hintergrund.
Okay.
Vielleicht ist es dann so eine Art Tradition geworden, dass es dann immer wieder benutzt
wurde. Ja, und
dann haben
sie nämlich 9 bis 99 und 8 bis 88. Und
nee, 8 bis 88 gibt es nicht. Immer bis 99.
Es gibt auch 7 bis 77,
glaube ich nicht.
Mir ist das mindestens einmal in meinem Leben aufgefallen,
hast du geträumt.
Dass es das gibt.
Das hast du geträumt.
Es gibt doch nicht nur für 9 bis 99.
Nein, nicht 9 bis, sondern x bis 99.
Ach so.
Es endet immer
Meinst
bei 99.
Du, das habe ich geträumt?
Das glaube ich.
Leute, Schwarmintelligenz, krieg das raus. Danke. So.
Schreiben müsst ihr uns das nicht. Kriegt das einfach nur raus.
Rewe.
Ja.
Ich war im Rewe und ich musste den Korb, in dem ich den Einkauf hatte, raustragen und eine ganze Weile die Straße runtertragen. Ich habe gesagt, ich bringe den gleich zurück. Ist das okay? Und die hat gesagt, ist okay, aber bitte wirklich Und ich konnte die Zahl nicht glauben. Ich glaube, sie hat sich versprochen, aber auch wenn sie sich in der Einheit sozusagen geirrt hat, sie hat gesagt, dass sie jede Woche 80 neue Körbe bestellen müssen. Selbst wenn es ein Monat ist.
Ja.
Es ist eine so hohe Zahl, dass ich denke...
Es gibt ja auch welche, die alarmieren, wenn sie zu weit weggetragen werden. Es, ja, es gibt ja auch
die Leute alle blutig prügeln.
Es gibt ja auch Parkplätze von Supermärkten, die so eine, die irgendwo so eine Schranke haben, so eine, die im Boden drin ist.
Ja.
Und wenn du da mit dem Einkaufswagen drüber fährst, dann ziehen die Bremsen an, ja, so wie bei Running Man, nur dass da die Köpfe explodieren.
Vielleicht sollte man das machen.
Jeder Mensch, der sich einen Korb oder einen Einkaufswagen nimmt, kriegt erstmal so ein Heizband um.
Was sind das für Leute, die einkaufen? Was machen die mit 80 Körben aus einer Filiale pro Woche? Das kann nicht sein. Das glaube ich.
Das kommt mir auch sehr viel vor, aber andererseits würde es mich nicht wundern.
Das, nee, 80 Körbe pro Woche. Wo landen die denn alle?
Das, mein Arbeitgeber, das große Krankenhaus, das UKE, ich kann es ja sagen, hat als das neue Klinikum, was immer noch neues Klinikum genannt wird, 2009 eröffnet wurde, vorher, das ist ja ein großer Neubau gewesen, es sind sehr viele Stationen dort und da gab es, bevor das offiziell bezogen wurde, einen Tag der offenen Tür, wo jeder Mensch kommen konnte, sich da so ein paar Stationen exemplarisch angucken konnte. Und was die gemacht haben vorher, ich habe da dran mit, ich war mit beteiligt sozusagen bei der ganzen Organisation im Sinne von, ich hatte da Aufgaben, weil ich damals ein FSJ dort gemacht habe und hatte dann so eine Jacke an und musste Leute von A nach B bringen und habe im Umzug auch geholfen und so. Und da hatte ich ein bisschen Einblicke gekriegt so in die ganze Organisation. Und was die extra gemacht haben, weil das haben sie sich von einem anderen Krankenhaus, was irgendwie 1-2 Jahre vorher große Neueröffnung hatte und auch einen Tag auf den Tür gemacht hat, quasi empfehlen lassen, dass die auf den ganzen Toiletten, die zugänglich gewesen sind, die Klobrillen abgeschraubt haben, bevor der Tag der offenen Tür eröffnet wurde. Weil bei dem anderen Krankenhaus so viele Klobrillen geklaut wurden. Beim Tag der offenen Tür, bevor dann das neue Klinikum eröffnet wurde. Klobrillen.
Also ich habe das mal abgeschraubt. Wo ich es verstehen kann, ich habe mal eine Führung durch die Mensa der Universität, durch eine Mensa der Universität Hamburg gemacht. Da haben die erzählt, was die an Gläsern und Besteck. So klar, jede Studentenküche deckt sich erstmal in der Mensa ein, offensichtlich die ganzen pseudosozialen Arschbastarde. Aber schön über denen, die haben es ja, ne? Dann nimmt man es von den Richtigen. Die haben so eine scheiß Robin Hood-Attitüde und denken immer, die klauen bei den Reichen, aber stattdessen klauen sie bei den Kommilitonen, die nicht die Kacke da rausklauen und dann am Ende bei einem Mensa-Preis mehr für den Pudding bezahlen müssen. Einfach, ich hasse diese Heuchler. So, und hier, ich habe das mal eingetippt, es wären, wenn es stimmt, 4160 Körbe in einer Filiale vom Rewe pro Jahr.
Pro Jahr.
Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Aber selbst wenn es im Monat ist, dann sind es immer noch 960 im Jahr und 960 Körbe pro Filiale. Da gibt's doch, die Erde hat doch nicht so viel Platz dafür. Wo landen die? Gibt's irgendeine Deponie? Steht die bei denen in der Wohnung? Sind das so Messi-Wohnungen, wo dann hunderte von Rewe-Körben sich türmen? Ist das vielleicht einfach, sind die singulär Opfer von so ein paar Wahnsinnigen, die sammeln?
Das kann natürlich sein, dass da große Rewe-Enthusiasten in der unmittelbaren Umgebung wohnen und die das als Merchandise
vielleicht mitnehmen. Vielleicht ist es auch Finn Kliman und der baut dann damit irgendwelche crazy Türme für sein Comeback oder so. Schraubt die zusammen zu einer großen Rampe und dann rollt er mit Mr. Beast zusammen da nackt runter und filmt sich. Und
das so ist ein großes Comeback, meinst du? Das ist ein großes Comeback. Nackt auf der Rewe-Rampe. Okay, hast du noch was Ceasefire-mäßiges?
Das war Ceasefire.
Flashfights, Flashlight. Flashfire. Wie hast du das? Flashfire.
Flashfire habe ich es genannt.
Okay, ich möchte ein kleines... Ceasefire. Ich möchte ein kleines Gedicht verlesen. Es geht um, ich sag mal, Polyamorie.
Wer hat das geschrieben?
Sag ich dir am Ende. Wollen wir den nächsten Schritt wagen? Andere poppen? Ich hab schon mit deinen Verwandten gesprochen. Keine Inbesitznahme, sondern Gemischtware. Sind die Gedanken verlockend, dann kann man doch kosten. Wir machen nichts, was die Gesellschaft will. Ein Rebell macht sich frei. Ich bums eine andere und dann haben wir es der Gesellschaft gezeigt. Ob ich jetzt eine oder 100 Personen bänge, Liebe kennt keine Obergrenze, du Nazi. Wir stehen doch nie unseren Träumen im Weg. Obacht! Mein Traum ist Sex mit zwei Zeuginnen Jehovas. Wir geben uns Freistöße und andere Freiheiten. Wenn du mich anrufst, kommt ein Freizeichen. Kriegen wir niemanden rum wegen einer Koksdröhnung oder Hormonstörung, haben wir immer noch uns als Notlösung. Ich spiele gerne an dir rum, deine Vulva lebe hoch, doch was ist ein gutes Spiel ohne Multiplayer-Mode? Ich mag es, wenn du aus dem Mund nach fremdem Sperma riechst. Freie Liebe, freie Liebe, freie Liebe. Oh, ich weiß jetzt, du bist glücklich, weil ich ständig Herpes krieg. Freie Liebe, freie Liebe, freie Liebe. Du kommst heim mit Kockschweißgeruch. Bei anderen kocht Eifersucht. Ich schenke dir rostfreien Schmuck. Es gibt keinen Leistungsdruck. Bin ich einmal nicht stocksteif genug? Und hast du doch Fleischeslust wie die reife Frucht? Hol dir einen Einsatztrupp. Ich will nur, dass du glücklich bist. Wenn das bedeutet, dass ein hübscher Wipp dir knüppeldick auf den Rücken gisst, dann wüsste ich nicht, weshalb du dafür nicht meine vollste Unterstützung kriegst. Gerne mache ich deine Schlüpferpicks, wenn einer wieder will, dass du Brüste schickst und jeder hat unseren Apartmentschlüssel, buntes Treiben in Bad und Küche, unter der Dusche schwimmt ein farbenfrohes Schamhaarbüschel. Du siehst aus, als hättest du den Schneeball nicht gefangen. Egal, von wem die Wichse stand im Magen, kommt eh alles zusammen. Es liegt ein Abenteuer in der Luft. Jeder weiß, die schönsten Menschen gibt's in deutschen Swingerclubs. Jetzt lieg ich zwischen großzügig beleibten, in Lederkostümen gekleideten, Ü30ern, Füßen und Schweiß. Ich fühle mich so frei.
Ich hoffe, du hast es geschrieben.
Ich habe das nicht geschrieben. Schade. Oh, das wäre natürlich fantastisch. Nein, nein, nein. Das war Lukas. Lukas hat es geschrieben.
Er ist Lukas.
Alligator.
Was?
Das war ein Text von Alligator. Und ich habe das Gefühl, als Statement zu den anstehenden Wahlen vielleicht, dass Liebe immer stärker ist als Hass.
Passt das?
Ob das passt?
Ja, dazu, dass Liebe immer stärker ist als Hass.
Ja.
Ein Gedicht im Zeichen der Liebe gegen den Faschismus.
Genau.
Ja, vielen Dank dafür.
Bitteschön. Es sieht aus, als hättest du den Schneeball nicht gefangen.
Wer fängt denn Schneeball? Niemand fängt den Schneeball.
Na, wenn er auf dich geschmissen wird, dann ist es ja besser, ihn zu fangen, als ihn ins Gesicht zu bekommen.
Man boxt ihn weg, auf jeden Fall fängt niemand
den Schneeball. Du hast doch bestimmt schon mal, wenn ein Schneeball direkt auf dich zukam, einfach nur cool die Hand,
ja, aber nicht
so
gefangen.
Wie Iron Man.
Wie gesagt, naja, abwehren, zerbersten oder so. Bestimmt hast du schon mal cool die Hand wie Iron Man gegen den Schneeball.
Wir haben bestimmt auch schon mal eine Schneeballschlacht gemacht, da ist das sicherlich passiert.
Ich erinnere immer noch, das ist einer meiner größten Momente, wie ich einer weglaufenden Person wirklich einen Schneeball im hohen Bogen, im Lauf, in einer wunderschönen Parabel im Nachthimmel, genau auf den Kopf.
Cool.
Das war einfach der beste Wurf meines Lebens.
Schön. Der beste Catch, also das beste Fang meines Lebens war mit dir zusammen, als wir einen unserer vielen, wir nannten es damals Sit-Ins gemacht haben, wie wir über 2 Jahre oder so jedes Wochenende verbracht haben, in unterschiedlichen Locations mit den immer selben Leuten, die immer selben Sachen gemacht haben. Man traf sie immer irgendwo zu Hause und hat irgendwie getrunken und Musik gehört und irgendwas gelabert. Und ich erinnere es noch ganz genau. Ich unterhielt mich gerade mit einer anderen Person, nicht du. Du saß aber neben mir und hast dich mit einer anderen Gruppe von Menschen unterhalten. Und irgendeine Person, die quasi zu deinem Kreis gehörte, wo ich auch nicht den direkten Blick hin hatte, hat dich mit einem Kronkorken beschmissen. Während ich gerade im Gespräch war mit jemand anderem. Und ich habe, ohne darüber nachzudenken, sondern rein reflexhaft, ohne hinzugucken, meine Hand ausgestreckt und den Kronkorken vor deinem Gesicht aufgefangen.
Und hast mich geschützt.
Hab dich geschützt. Das ist ein Urinstinkt von mir, dich zu beschützen.
Du bist meine Wonderwall.
Ich bin Oh Gott, Oasis hat heute ja die Tickets freigegeben, ja, für ihre Konzerte. Ich habe einen Screenshot gesehen im Internet von einer Person, wo stand, please wait, you're in queue, number, und dann 313.508. Also waren über 300.000 Menschen in der Warteschlange vor dieser Person.
Ja, das Rockereignis des Jahres.
Des nächsten Jahres.
Warum wurde ich mit dem Kronkorken beworfen?
Aus Spaß.
Okay, damit kann ich leben.
Aber ich wollte trotzdem nicht, dass du getroffen wird, auch aus Spaß. Ja, Oasis kommt wieder. Aber die machen wohl noch eine Welttournee danach, habe ich jetzt mittlerweile gehört. Ja, die haben
das als ihr UK-Leg of the Tour bezeichnet, was natürlich heißt, dass da noch mehr kommt. Ich habe die auf ihrer letzten Tour vor der Trennung gesehen.
Wo?
In der Sporthalle wahrscheinlich.
Mhm. Ja, okay. War cool?
Ja. War wirklich cool.
Ja, die Taylor Swift für die End-30er.
Mhm. Sagen wir es für die 40er.
Für die,
sagen wir es, wie es ist.
Das stimmt. Du bist ja mehr into it als ich und du... Bei dir ist nicht mehr lange, bei mir dauert es auch ein bisschen.
Ich bin mehr into the 40er als du.
Mehr into.
Mit einem halben großen Zeh bin ich da schon drin. Ja. Jetzt ist der 1.9., 0.24 im Jahr 2024.
Happy Birthday, liebe Schwiegermama, zum 60.
Alles gut. 60 Jahre ist die jung.
Ja.
Mann, da ist noch so viel Leben.
Ja, da geht noch einiges.
Ja. Jedes Jahr,
mach was draus.
Jedes Jahr wird noch ein bisschen besser als das vorige, bis es dann irgendwann bergab geht. Aber darüber reden wir jetzt noch nicht. Darüber reden wir in,
wenn es soweit ist.
In 15 bis 20 Jahren.
Ben May Podcast. Ja, vielen Dank. Das war wunderbar. Willst du was sagen?
Nee.
Nee, ne?
Ich bin selig. War ein guter Podcast.
Ja, ich bin auch ganz selig.
Viel Spaß gemacht. Ich habe mich belohnt für meine Geburtstagsfeierei.
Hast du dir verdient. Wenn diese Folge erscheint, befinde ich mich gerade in the US of A. Und guck, ob ich vielleicht, soll ich dir irgendwelche Cornflakes oder so mitbringen?
Nee, ich glaube nicht.
Okay. Naja, bis dann, ne? Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ich werde dann wahrscheinlich gar nicht mehr Deutsch reden können, vielleicht. Alles verlernt. Dann weiß ich auch, was auf Englisch heißt. Gehabt euch wohl.